Skandal in Spanien, Paul Pogbas Karriereende und die Champions League K.O.-Phase. Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 119. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates zu Stars und mehr. Heute in gewohnter Konstellation mit meinem Partner im Crime, Bags to the Rhyme.
Moin, moin, sagte der Norweger. Was geht ab? Was geht ab?
Wann sagte der Norweger das? Kannst du das so beziffern?
Keine Ahnung, Digga.
Jahrestechnisch?
Bodyogin meinte das.
Digga. Ja, okay. Wahrscheinlich so 400 nach Christus oder so.
Ja, was geht? Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Bisschen müde, früh in der, Früh. Ich muss gestehen, das ist eigentlich schon ich sitze eigentlich schon am Rechner um diese Uhrzeit.
Ja, ich sitze normalerweise
auf Klo maximal.
Ja, auf den. So wach werden, gleich anziehen, Arbeit. Aber ja, it is what it is.
Yeah.
Show must go on, Leute. Fussi Season 119, Digga.
Ja, ich check's auch jedes Mal, wenn ich es ausspreche. Ich denke mir so, wow, 119 Folgen ist schon verrückt.
Ja, ich find's auch immer geil, dass wir ein paar Folgen mehr haben als die NBA Season. Ne, das weiß ich warum, aber ich konkurriere mit denen.
All-Time Classic sind wir dann, ne?
Ja, oh, ich muss noch Skript vorbereiten. Ach, verdammt.
Ach, Menschen Skinners.
Ah ja, aber dafür haben wir heute einiges zu besprechen, Rommel.
Ja.
Erzähl mal.
Also, wir haben wie immer die Highlights der Woche, dann haben wir ein legendäres Spiel, dann haben wir das Hauptthema mit der Champions League K.O.-Phase und Romarios Gerüchteküche und Becks Q&A stehen auf dem Zettel.
Ja.
Nicht?
Nicht.
Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, sondern sliden direkt rein in die Highlights der Woche, denn da gab es so...
Oh. Bro, es gab zu viel für eine normale Woche.
Ja, was heißt zu viel? Es gab vieles Negatives irgendwie, hatte ich das Gefühl.
Ja, ich finde auch, wir müssen Highlights langsam umbenennen in Lowlights der Woche.
Vielleicht so Highlights und Lowlights der Woche.
Also das ist ja Wahnsinn, ne? Ich weiß nicht, lass mal bei der FIFA-Entscheidung anfangen.
Genau. FIFA lehnt strikt die blaue Karte ab. Das heißt, es wird in Zukunft keine blaue Karte geben.
Da denke ich mir, guck mal, wenn man...
Die haben es nicht mal versucht.
Ja, erstens das. Zweitens, irgendwie besprechen die ja sowas intern.
Ja.
Und entweder wurde es falsch geleakt, ne? Und dann ist da irgendein Schwachmat, der sich denkt, hey, wäre lustig und so, lass mal raushauen. Oder die Info ist was wert. Oder besprecht das erstmal untereinander und kommt mit einer Entscheidung raus. Also was ist denn das so? Du kommst mit einem Vorschlag, sagst, ja, wir wollen das als Pilotenprojekt in England mal testen. Und kaum sind 3 Wochen, 4 Wochen vergangen, zack, wir sind strikt dagegen.
Sowas. Ich kann es dir auch sagen, woran es liegt.
Ja.
Die Farbe der Karte.
Digga, es macht für mich keinen Sinn. Also... Ich hätte echt kein Problem damit gehabt, genau die blaue Karte mit der Vorstellung, die man hatte,
ja, zu testen. Ich hätte es vielleicht ein bisschen angepasst, wie gesagt, ne, sowas wie taktische Fouls, finde ich schwierig, das mit einer extra Karte zu bestrafen.
Nee, aber du bist nicht verpflichtet, du kannst immer noch eine gelbe zücken.
Ja, aber dann, da hast du dann ja wieder die Diskussion, dann sagen die wieder, oh nee, hätte blaue Karte sein müssen, ich verstehe das alles nicht. Also ich finde... Es hätte klare Regeln geben müssen für diese blaue Karte und das ist, finde ich, alles, was so um das Thema Diskussion angeht, dass du da klare Themen hast. Auf der anderen Seite, was beim Thema Diskussion gibt es, glaube ich, auch eine neue Idee, wird vielleicht umgesetzt, und zwar, dass wirklich nur der Kapitän darf in die Diskussion mit dem Schiri gehen.
Auch
jeder,
Quatsch.
Jeder andere würde eine gelbe Karte kriegen. So, aber ich.
Ja, seien wir mal ehrlich, ey, Fußball ist voller Emotionen. Da wird sich auch nicht jeder kontrollieren können jedes Mal. Und ich finde auch, man darf die restlichen 10 Spieler auf dem Platz jetzt auch nicht so alienaten.
Oder wie ein gewisser Spieler aus der NFL, der dann einfach Zeichensprache lernt.
So ein Ding.
Hey, Schiri. Und dann einfach so diese Zeichen machen. Ja. Ihr könnt es natürlich nicht hören gerade.
Also, wie gesagt, ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn man mal die blaue Karte testet. Und es hätte von mir aus auch in der unteren Liga sein können. Ne? Also League One, League Two oder sonst was, ne? Was dann der dritten, vierten Liga entsprechen würde in England. Ja. Fände ich lustig. Wäre mal eine Abwechslung. So.
League One, ja. Ja, definitiv. Also es hätte ein bisschen nochmal was verändert vielleicht. Einfach auch die Sensibilität der Schiris gegenüber.
Per se ist da halt nicht viel Verkehrtes dran, wenn man sagt, ey, gerade Thema taktische Fouls sind manchmal so schwierig, weil das ein komplettes Spiel eigentlich entscheiden kann. Ne? Also es ist wie ein letzter Mann, nur halt, dass das im Mittelfeld schon passiert und nicht vorm 16. Aber du wüsstest, normalerweise würde der Spieler den Verteidiger abziehen und wäre 1 gegen 1 durch.
Ich glaube, genau. Und jeder bevorzugt dann eher eine blaue Karte als eine rote Karte, um das nochmal auch klarzustellen. Gerade beim Thema letzter Mann.
Ja, außer du bist
Vorverwarnt, ne? Ja, genau. Oder du bist wirklich letzter Mann, sodass du sagst, ey, es wären 4 Schritte und dann hätte er den Abschluss gehabt aufs Tor.
Auch der Schiri-Schutz war ja nicht umsonst angedacht, ne? Also mittlerweile sind einige Spieler sehr aggressiv dem Schiri gegenüber und sowas.
Ich finde das sowieso den größten Part dieser Karte.
Genau.
Der hätte
dass echt man viel da, gemacht. Weil normalerweise, wenn ein Spieler dem Schiri gegenüber respektlos wird, ist Minimum eine gelbe. Und ganz oft sogar eine rote. Und wenn wir jetzt sagen, ey, 10 Minuten so auf entspann dich, komm mal zu dir und dann kannst du wieder weiterspielen, ist das sogar eine bessere Lösung manchmal als eine gelbe oder eine rote.
Also am Ende des Tages, wenn du es richtig weit denkst, kann ich mir vorstellen, dass auch bei einer blauen Karte, wenn der Spieler draußen ist, dann hast du, wenn er muss ja ne, zur Mittellinie, dann Diskussion mit dem gegnerischen Teams oder vierten Offiziellen, auch anstrengend.
Ja.
Auch wäre lustig, wenn der vierte Offizielle den draußen dann rote Karte gibt.
Absolut. Ja. Apropos Offizielle, wir hatten eine Schiri-Entscheidung.
Junge.
In Spanien. Im vermeintlichen Topspiel.
Ja, war schon
zwischen Top-Spiel. Valencia und Real Madrid.
Wir gingen ja die Ergebnisse nochmal durch. Ich habe sie nicht reingescreenshottet, ist aber nicht schlimm.
Genau, beide Teams trennen sich mit einem 2:2, weil in der letzten, nicht Minute, in allerletzter Sekunde ein Tor von Real Madrid, ein vermeintliches Tor, annulliert wurde. Und das bei der Flanke von, ich glaube, Brahim Diaz auf Jude Bellingham, der einköpft zum 3:2 nicht, weil der Schiri mitten in der Flanke abgepfiffen hat. Und ja, die Folge war dann natürlich eine Spielerdiskussion, ne? Du denkst dir, hey, was ist los? Und Jude Bellingham, er vergreift sich manchmal in seiner Sprache mit dem F-Wort immer, ne? Letzten Endes hat er eine rote bekommen und ja, was sagst du dazu?
Ja, ist schon crazy. Also am Ende des Tages sehr, sehr unglückliche Situation, weil dass er abgepfiffen hat, habe ich verstanden im Sinne von, er ist schon über der Nachspielzeit ganz klar gewesen. Ich denke mir aber so, warum pfeifst du ab, wenn die Bewegung des Spielers in da, wo die hingegangen ist, mit dem Ball am Fuß? Hätte er jetzt einen Pass in den Rückraum gespielt und von da käme die Flanke, weißt du, aus dem Halbfeld. Dann hätte ich diese Situation verstanden, dieses Ball wird zurückgespielt, ich pfeife ab. Aber dann musst du schon, bevor er oder gerade in dem Fall, wo er den Ball kriegt, abpfeifen.
Also ist schon ein Skandal.
Ja, auf ehrlich, jeden Fall.
Das Ding ist, ich denke mir halt, okay, der hat, glaube ich, einen Ticken länger nachspielen lassen als die angezeigte Nachspielzeit. Lag aber vor allem daran, dass, glaube ich, zwischendurch noch irgendwas passiert ist. Lag noch ein Spieler oder so.
Ja, so. Das habe ich euch geschickt. In der Gruppe eine schwere Verletzung.
Achso, war das das? Mit ihr,
wie hieß es?
Oh nein, Digga. Bruder. Das tat mir auch so leid. Du hast einmal gesehen.
Ich habe das nochmal danach gesehen. Komplett
durch.
Also das war, ich glaube, Knie ausgekugelt war unter anderem. Und halt, da wird alles gerissen sein. Denke ich mal. Also für mich sah das aus, Junge, sei froh, wenn du noch gehen kannst danach. Oh,
also ich habe das angeguckt und dachte mir, Digga, scheiße, weil
also, oh, richtig,
da ist gar nichts zu retten. Also da kannst du nicht sagen, ja, schade, Digga, wenn er so aufgetreten wäre oder wenn er sich so weggedreht hätte. Nee. Bruder, der ist einfach in sein Knie gefallen.
Mit Tempo, mit dem ganzen Gewicht.
Ja, ist absolut schlimm.
Ich kann sowas auch nicht angucken, ne? Das ist ganz schlimm.
Nee, also gute Besserung an Diakabi, aber boah. Naja, auf jeden Fall, der Schiri ist nicht verpflichtet, die Verletzungszeit in der Nachspielzeit nochmal hinten ranzuhängen. Ist er nicht.
Ja, am Ende des Tages gibt er die Ecke noch. Er muss die Ecke auch nicht durchführen lassen, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, auch so eine Sache.
Und der Punkt ist halt, die Ecke wurde ausgeführt und die zweite Flanke wurde nicht direkt wieder reingespielt, sondern erstmal über die Außen. Und das ist in der Regel, ne? Oftmals ein Zeichen dafür, dass der Schiri dann abpfeift.
Ja.
Also ich sag nicht, Digi ist gut gewesen, dass er abgepfiffen hat. Ich denke mir, ey, wenn du schon wartest, dass der Ball nach außen gespielt wird als Schiedsrichter, dann warte auch auf die Flanke. So, und ja, danach pfeif ab.
Zumal er hat die Pfeife ja so, er wollte schon einen Tick früher pfeifen und dann hat er auch ja wieder Quatsch, aufgehört. Digga,
auf, er täuscht
und dann
an.
Er pfeift, sieht, dass die Flanke fliegt, guckt und dreht sich dann so um, so nach dem Motto, fuck, Schluss.
Ja, ja, genau, genau. Genau.
So, was mache ich?
Er hat einfach so straight weitergemacht, so auf den, ey, wird schon.
Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wenn das Tor jetzt gezählt hätte, die Aufregung seitens Valencia wäre genauso
groß gewesen. Wegen dem Antäuschen, ne?
Nein, wegen dem, er hat ja dann schon in der Situation gepfiffen und dann könnte man sagen, naja, aber die Spieler dachten, er hat abgepfiffen, haben entsprechend nicht mehr reagiert, agiert, keine Ahnung.
Ja, so oder so, blöd gelaufen, ich bin ehrlich.
Bonus.
Viele Entscheidungen dieses Jahr wurden auch teilweise pro Real Madrid gepfiffen.
Ja,
ich
sage
nicht, dass das jetzt dann so, Pech gehabt oder sonst was, ne? Bei Real Madrid und Barcelona hat man immer diese Diskussion, ne, egal welche Schiri-Entscheidung ist, das wird dann immer extra thematisiert.
Ja.
Aber explizit in dieser Entscheidung am Wochenende fand ich das schon sehr, sehr frech. Also ist mir egal, was der Kontext ist, ob Nachspielzeit abgelaufen ist, ob da eine Verletzung vorher war, ob dies und das. Entweder lässt du nach der Ecke das Spiel beenden oder der Ball wird nach außen gespielt, du siehst, der Spieler ist am Flanken, dann lass die Flanke auch verdammt nochmal zu Ende spielen.
Ja, ganz klar.
Und dann muss man aber auch hier noch sagen, die rote Karte für Jude Bellingham, absolut zu Recht meiner Meinung nach, wenn er zum Schiri geht und sagt, ey, das ist F in so und so.
Ja, das Ding ist, die Engländer benutzen dieses Wort halt so neutral.
Ja, aber Digga, da muss ja auch die Sensibilität einfach und dieses Fingerspitzengefühl langsam aber sicher entwickeln.
Ja.
Weil wir reden hier von einem Top-3-Mittelfeldspieler der Welt, formtechnisch wahrscheinlich mit Rodri, wenn nicht sogar der Beste, weißt du?
Ja.
Und da erwarte ich auch einfach, dass du eine professionelle, ja, Mentalität hast.
Übergang zu Rodri, gut gemacht.
Ja,
denn Rodri hat einen neuen Premier League-Rekord aufgestellt. War für mich schon ein Highlight der Woche im Manchester Derby. Und zwar ist er der Spieler in der Premier League mit dem längsten unbesiegten Lauf am Stück. Und zwar, ne, ich glaube, er hat ein, zwei Mal auch gefehlt zwischenzeitlich.
Genau.
Das heißt, alle Spiele, die er hintereinander jetzt gespielt hat, und zwar 59 Stück in Folge, hat er nicht verloren, als er auf dem Platz stand.
Bro, das ist krank. Also überleg mal, du
der
hast
Typ ist sowieso,
zwei also, Spiele in der Woche. Und er hat 59 Spiele.
Der Typ hat,
das ist
was der macht, ne, auf dem Platz, ist crazy. Und wie alt ist er? 26? 27?
Ja, also es ist verrückt. Ich check auch nicht. Rodri ist einfach gespawnt, Bruder. Der kam aus dem Nix. Wo hatte man Rodri denn bei Atletico auf dem Schirm? Seien wir mal ehrlich.
Gar nicht.
Digga, er war halt so ein Spieler, aber du hast immer noch nur Koke und Dings gesehen.
Ja, ist
im
krass,
Mittelfeld.
Ne?
Auf einmal ist da, Digga, ein Weltklasse-Spieler bei Pep. Aus dem Nix. Und die haben ja eine ordentliche Summe gezahlt. Ich glaube, um die 60 waren das, ne?
Ja.
Digga, woher?
Jetzt, ich habe eine Frage an dich. Hat Rodri das Potenzial, an einem Busquets vorbeizuziehen, wenn er Bro. Titel weiter feiert und auch mit der Nationalmannschaft was gewinnt?
Guck mal, ich bin ehrlich. Das, was Busquets gemacht hat, das können nicht viele. So eine Karriere kriegst du nicht so leicht gedribbelt.
Ja, ja, ich weiß, aber
so, wenn jetzt Rodri auf die Idee kommt und sagt, ey, ich hab Bock, noch mehr Top-Spiele und wichtige Spiele selbst zu entscheiden, weil ich habe das Gefühl, das hat er schon 5, 6 Mal gemacht, ne, zuletzt. Mhm. Ja, was heißt zuletzt? Jetzt gegen Manchester hat er jetzt auch nochmal ein wichtiges Ding gemacht und so. Aber ich meine so dieses Champions-League-Finale. Oder damals auch schon im Halbfinale, glaube ich, und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Ja, der hat immer wieder so wichtige Momente, ne? Und das als Sechser. Wenn er öfter sowas macht, dann kriegst du ihn nicht aus seinem Gedächtnis ausradiert. Und das ist entscheidend. Weil mit Spanien jetzt nochmal an Erfolge von Busquets-Zeiten anzuknüpfen, ist fast schon unmöglich, ne? Also Back-to-Back, ich glaube, Europameister
und
Weltmeister dazwischen. Komm mal klar darauf. Also kriegst du
ja,
nicht
ja, klar.
hin, ne? Aber
Rein vom Können her,
Digga, kannst du den auch in eine All-Time-11 reintun und würdest keinen Unterschied merken zwischen einem Top-6er, 8er oder einem Rodri. Der ist auf dem Niveau. Also wenn du dir eine FIFA-Karte erstellen würdest, ne, seien wir mal ehrlich, Rodri unter 90 ist Bullshit. Jeder, der Fußball guckt und jeder, der Premier League verfolgt, der ist Bullshit, wer sagt, das ist unter.
Ist für mich trotz allem immer noch underrated.
Bruder, er hat dieses Early 2000er Feeling einfach.
Ja.
Trikot in der Hose, ich mach meinen Job, ich nehme die Bälle, verteile die so und so. Er ist so dieser klassische Oldschool-Typ, weißt du, so, das waren diese Mittelfeldspieler, die 30 waren, 35 waren, die Bälle verteilt haben, so ein Ding. Er hat dieses Flair.
Er hat dieses, du kannst da jeden hinstellen, ähnlich wie in Barca-Zeiten, wenn mal einer von den Guten ausgefallen ist. So, Digga, die können da, ob die da Oscar Bob hinstellen, ob die da einen Stones hinstellen, einen Akanji auf einmal noch da hinstellen. Es ist ganz egal, es funktioniert einfach.
Digga, und da denkst du dir, was kann er alles abdecken? Und er kann alles abdecken. Bruder, ich sag mal so, ein Spieler ist dann wirklich richtig, richtig gut. Also nicht nur dieses Elitär, sondern dieses Legendäre, wenn du nicht auf die Schnelle einen derbe geilen Spielervergleich hinkriegst.
Mhm.
So, wenn du jetzt sagst, ey, Toni Kroos, wen hast du aktuell auf der Welt, wo du sagen kannst, ey, der spielt wie Toni Kroos? Gibt's kaum Leute. Ja, gibt's vielleicht schwierig. Zwei, drei Namen und die sind nicht auf dem Niveau. Also die ähneln vielleicht Toni. Weißt du, deswegen weißt du, Digga, ey, Toni Kroos ist schon ziemlich besonders. Und dann guckst du dir einen Rodri an. Wer spielt denn wie Rodri, Bruder?
Schwierig.
Niemand.
Schwierig.
Niemand. Das kriegst du nicht gebacken, Digga, einen Spielervergleich hinzukriegen, der ihm gerecht wird.
Ja.
Und das sage ich als United-Fan, Digga, aber gar kein, ich habe gar kein Dings, gar keine Bad Vibes, weil der Typ ist absolut durch und durch ein geiler Kicker, Digga.
Ja.
Komischerweise landen diese geilen Kicker immer beim verdammten Pep. Ich krieg langsam Knacks. Kann doch nicht sein.
Ja,
kann doch nicht sein.
Irgendwann nervig. Ich
also, verstehe das schon. Der holt einen Spieler und der setzt alles daran, dass der irgendwie funktioniert, aber du hast halt nicht diese Growing Pains, weißt du?
Ja, ja.
Auf Anhieb, das passt und dann hast du
mit Doku auch.
Digga, was verstehst du?
Die holen den, der Typ ist auf einmal, keine Ahnung, Top 5 Flügelspieler der Premier League, so aus dem Nichts gefühlt. Ne? Wir machen mal weiter. Wir haben zwei Trainerthemen. Einmal der FC Bayern hat zwei weitere Kandidaten auf der Liste. Also die Liste ist endlos lang.
Ja.
De Zerbi soll jetzt auch ein Kandidat sein. Und Martin de Michelis, der, glaube ich, in Argentinien gerade tätig ist und irgendwie relativ erfolgreich. Den zweiteren Namen empfinde ich als nicht passend für diese Aufgabe.
Bro, das ist so random gedroppt einfach.
Ja, das ist aber auch so random. So ein Trainer, den holst du, ne, war mal ehemaliger Spieler, hat ein bisschen Trainererfahrung. War, glaube ich, auch bei Malaga damals Co-Trainer oder so. Und ist dann so ein Trainer, den du in der Saison auch wieder entlässt.
Ja, original. Also wenn du, ja, das gibt mir voll die Barca-Vibes, Digga, sorry.
Und
also,
De Zerbi so wird das nicht machen, den Schritt, glaube ich.
De Zerbi würde ich das zutrauen, bin ich ehrlich. Auch, dass er sagt, ey, ich hätte schon Bock, Bayern München zu trainieren. Ne? Also das ist nicht mal so eben, dass du aber so ein Angebot
auch reinkriegst. Ein Trainer, der eine gewisse Zeit braucht, um sein Spielsystem und seine Spielidee zu implementieren.
Ja,
Spielematerial und so.
Ja, aber seien wir mal ehrlich, egal wer, du musst halt trotzdem die Chance ergreifen.
Am Ende kommt Jupp Heynckes, Digga, auf den.
Digga, Jupp, immer Jupp. Nee, das Ding ist halt, De Zerbi würde wenigstens mit einer eigenen Spielphilosophie da antanzen,
ja,
weißt
ja.
du? Und Pep hat ja ewig von ihm geschwärmt, ne? Als er meinte, dieses Forward-Playing aus dem Abwehrzentrum heraus, ne? Als er sagt, so wie sie die Räume füllen und wie sie die Spieler im Mittelfeld anspielen, um ihr Spiel danach aufzutrumpfen, ne, und auch Spieler wirklich in Bedrängnis anzuspielen, das macht Brighton so gut wie kein anderes Team auf der Welt, sagt er. Er sagt, die Spieler wissen immer, wie sie die Situation lesen, um den Raum zu nutzen, der ihnen geboten wird. Die Spieler werden in Bedrängnis angespielt und wissen direkt, wo der nächste Pass hin muss, damit sie eben logischerweise, wenn sie in Bedrängnis sind, ist ein anderer frei,
ja,
dass sie dann mit Tempo-Gegenstößen plötzlich einen Spielaufbau kreieren. Und er sagt, das macht keiner besser als Brighton.
Ja, ist schon verrückt, was er da kreiert hat.
Ja, und seien wir mal ehrlich, die Bayern haben halt ein Problem in der Mitte, im Mittelfeld. Und wenn man jetzt sagt, ey, De Zerbi, komm und bring einen Mittelfeldspieler mit aus England.
Pascal.
Wo du sagst, Digga, wäre richtig geil.
Wäre schon cool.
Bring einen Mittelfeldspieler mit aus England, wo du sagst, ey, damit kannst du dein Spiel auftrumpfen. dann gibt man dem ein bisschen Budget, dann verkauft man ein, zwei Spieler und dann hast du einen Top-Transfer im Mittelfeld getätigt und plötzlich sieht Bayern ganz anders aus.
Ja, ja. Ja, sich ähnlich, anderer Trainerkandidat in Barcelona ist, und jetzt sitzt du den Top-Kandidaten, Hansi Flick, der, habe ich jetzt gelesen, auch unterschriftsbereit sein soll. Also er würde die Aufgabe auch gerne übernehmen wollen.
Digga, ist Lachfleisch.
Finde ich, also ich finde es, ich verstehe irgendwie, dass das Gerücht da ist, aber ich fühle das gar nicht, wenn Hansi Flick bei Barca Trainer wäre.
Also ich fühle Hansi Flick absolut gar nicht, in keiner Hinsicht. Also habe ich für Hansi Flick keine Liebe.
Er hat so Co-Trainer-Vibes, finde
ich. Bro, ich, ja, original. Und ich sage das nicht, weil ich ein großer Verteidiger von Jürgen Löw war. Jürgen Löw. Bruder, ist früh, ja?
Oder wegen Jürgen Klinsmann wollte er auf ja, den.
Safe. Ich wollte alles mischen heute. Löw war und bin, ne, weil alle meinten, das war irgendwie Hansis Erfolg und dann wurde Hansi Nationaltrainer und dann haben wir gesehen, wie doll er das gemacht hat.
Ja.
Ich finde einfach so die Art und Weise, wie er Kommunikation betreibt, falsch. Per se, ich bin da prinzipiell auf der Seite der Spieler. Das hat man in einigen Dokus von Amazon und Co. gesehen, ne? Absolut nicht kritikfähig sitzen die da nach dem Japan-Spiel bei der WM zusammen mit den Jungs und machen eine Videoanalyse und dann sagt er vorab, ey, wir schauen uns das an, Fehleranalyse und so und so und so und mir ist natürlich wichtig, dass ihr dann auch sagt, was ihr seht und Kritik äußert. Und da ging es dann um die Dreier-Fünfer-Kette und so ein Kram. Und dann redet er, zeigt so die Spieler auf. Manche finden es cool, manche nicht, aber da sahen einige Verteidiger nicht gut aus. Dann wurden sie direkt so persönlich gefragt auf den, ne, Schlotti und sowas. Und ja, er will dann Kritik. Und die einzigen, die was sagen, waren, glaube ich, Gündo, Müller und Kimmich. Kimmich war der Einzige, der Eier in der Hose hatte und gesagt hat, ja, also wir sollten vielleicht so und so machen, weil wir haben uns da nicht richtig wohlgefühlt darin, ne? Oder es hat nicht richtig gepasst, wir konnten uns nicht einstellen und so weiter und so fort. Und dann war die Reaktion nicht irgendwie, ja genau, lass schauen, dass wir da irgendwie was machen oder woran hat's gelegen oder so, sondern die ist so, ja, aber Leute, das haben wir doch geübt. Weißt du, so erstmal so Kritik einfordern, ne, dass du sagst, ja, ey, macht. Und so, sobald die erste Kritik kommt und das von einem Kimmich, das so darstellen, als ob die Spieler einfach alles nicht umgesetzt haben, was er vorhatte.
Ja,
und
einfach vielleicht dann in den Austausch gehen, ne, ey, wer sieht das auch so oder ne, ist
genau
Joshua und, der Einzige?
Und ich bin ehrlich, ich find's cool, weil das habe ich vorher nicht gewusst, dass er so eine harte Seite hat, ne, das hat man dann in der Bayern-Doku und so auch gesehen, ne. Ich kann mich aber bei ihm nicht damit anfreunden. Also, wenn mich...
Es geht so weit auseinander, ne?
Ja, wenn mich ein Mourinho anscheißt, sage ich, okay, Digga, Mourinho, keine Ahnung, der strahlt das auch schon aus, so diese Härte. Aber bei einem Flick, ich sehe das nicht. Hm. Und dann mag ein anderer, ein Flick-Supporter oder Fan, der wird dann sagen, ey, Becks, Digga, aber das ist doch Quatsch, wenn er das hat, hat er es. Oder die Art hat ihn doch zu 6 Titeln in einer Saison gebracht und so. Ja, ey, gebe ich ihm. Deswegen ist er auch im Gespräch bei Barcelona und nicht bei Waldhof Mannheim, Digga. Weißt du, was ich meine? Also, der ist schon Top-Trainer, keine Frage. Ich finde nur, Digga, Barcelona, Digga, was ist denn Flicks Philosophie? Sag mal, was ist seine Spielphilosophie?
Weiß ich nicht. Ich halte auch, also ich finde, viele sehen diese 6 Titel.
Bro, die Titel hat er mit der besten Flügelzange aller Zeiten geholt und mit einem Top-Stürmer in Lewandowski und einem geisteskranken Mittelfeld mit Javi Martinez und wer da alles
Kimmich
war.
Kimmich auch, ne?
Kimmich und die Abwehr und da hat ja auch alles gestimmt. Du hattest das Material.
Da war auch Müller noch in anderer Verfassung.
Genau. Heißt so, ne? Nicht, dass du automatisch 6 Titel holst. Das Nein. ist ein geisteskranker Erfolg, aber er hatte auch das Material und Barca hat nicht das Material.
Es ist genau das gleiche wie mit, wie hatten wir schon verglichen, so das beispielhaft das Thema mit Zidane. Wie gesagt, du musst Trainereigenschaften haben und du musst einen Impact aufs Team haben, aber das Ausmaß, was es brauchte, ist nicht vergleichbar mit jemandem, der eine Mannschaft aufbaut und dann nach ein paar Jahren Erfolge feiert in dieser Form.
Soll ich dir sagen, was Barca braucht? Barca braucht als allererstes, bevor sie einen Trainer brauchen, brauchen sie einen verdammten Sechser. Holst du einen Sechser,
gesunden,
wie einen Zubimendi oder sonst was, hast du, ich sag's dir wirklich, spielerisch 80% der Probleme von Barcelona von heute auf morgen geändert. Dann kannst du auch einen Thiago Motta holen.
Der übrigens interessant ist, finde ich.
Du kannst von mir aus Hansi Flick holen. Oder du kannst auch hier Romario Laranjo dahin stellen.
Ich komm.
Du kriegst das irgendwie gedribbelt.
Buenos dias.
Weil Barcelona braucht einen Sechser, dringender als einen Trainer. Und danach musst du noch ein bisschen Außenverteidiger, vielleicht einen neuen Innenverteidiger
also für die Rotation. Also Barca ist eigentlich deutsche Bayern, so. Spanische Bayern.
Ja, die Bayern-Situation ist nicht so dramatisch, wie wir uns das vorstellen. Nur weil es eine Saison scheiße läuft. Ja, die Saison ist gelaufen. Okay? Ist gelaufen. Aber nächstes Jahr holt man einen Sechser und du hast wirklich schon die Hälfte der Probleme gelöst. Weil deine Spieler werden fit. Vielleicht hast du dann noch einen zusätzlichen Abwehrspieler rechts und links, einen neuen Innenverteidiger, weil einer unzufrieden ist. Aber du hast die Probleme größtenteils unter Kontrolle.
Ja.
Deswegen übrigens auch kein Vorwurf, also in der Hinsicht kein Vorwurf an Tuchel oder die Kritik ein bisschen zurückrudern, dass man da checkt, dass Tuchel, als er kam, direkt meinte, ich brauche eine Holding Six und die wurde ihm nicht geholt. Tuchel sitzt da nicht und macht die Transfers selbst.
In England ist es ein bisschen anders.
Naja, seien wir mal ehrlich, ein Ten Hag hat zwar damals seine Liste abgegeben mit einem Antony und Co., aber der hat nicht gesagt, ey, okay, lass 95 Millionen oder 90 Millionen für den zahlen.
Ja,
also man checkt das manchmal falsch, dass der Trainer irgendwie da absolutes Entscheidungsrecht hat oder da mit am Tisch sitzt und verhandelt, wie bei EAFC Karrieremodus. Ist nicht der Fall. Die geben eine Liste ab und das Management schaut dann, Sportdirektor und Co., ob das machbar ist oder nicht, und danach haben die einen Preisrahmen im Kopf. Und Tuchel hatte das leider nicht mit der 6.
Schade eigentlich.
Naja, anderes Thema.
Yes, was haben wir noch?
Wir haben den guten alten Fabrizio Romano. Da wurden Vorwürfe gemacht.
Ja.
Erzähl mal.
Und zwar gibt es die Vorwürfe, scheinbar soll es auch irgendwie Beweise geben, dass man sich News erkaufen kann bei Fabrizio Romano, also dass man erwähnt wird in Posts und auch in Videobotschaften. Ein Post soll 1.000 Euro kosten und mit Video 6.000 Euro.
Wer hat das vor anderthalb Jahren gedroppt?
Umut war das.
Umut meinte das, ja. Wo sich alle Gala-Fans aufgeregt haben, weil er meinte, er ist Hardcore-Fan, Leute, ein Freund des Pods. Macht auch selber Content, checkt ihn ab, Umut Delsim. Auf jeden Fall meinte er, ey, und Gala, keine Ahnung, bezahlt auch Leute, Journalisten wie Fabrizio Romano und sonst was, dass sie Posts machen oder mit Spielern und so, Gerüchte und das nicht. Und natürlich ist das eine Verschwörung. Auch die Vorwürfe sind Verschwörung. Ich bin ehrlich, Digga, die Verschwörungen entstehen nicht einfach so, weil die Leute alle crazy sind. Da gibt es auch schon so Indizien. Immer mal wieder.
Ja, zumal am Ende des Tages, und dann war da noch sowas wie mit Gerüchte streuen, dass halt das Geld fließt dann nicht von direkt von Spieler oder keine Ahnung, Vereinsseite, sondern das sind dann halt häufig die Berater und das Umfeld, die versuchen auch Vertragssituationen nochmal anzukurbeln oder heiß zu machen, wenn es um Verlängerung geht oder Vertragsauflauf. Ja, das sind die Vorwürfe.
Bro, ist nichts Neues im Sport.
Nee.
Gab's überall.
Aber ich finde es in Ordnung, dass es halt mal angesprochen wird, weil, wie gesagt, er ist schon der Heilige, ne, was Transfers angeht.
Du musst dir halt so vorstellen, sobald Fabrizio Romano was droppt, ist es ernst zu nehmen.
Ja.
Heißt, du bist Spieler bei, keine Ahnung, Hertha BSC Berlin und ich bin beim HSV und wir haben Interesse an dir, okay? So. Und es hapert die ganze Zeit an irgendwelchen Gehaltsforderungen oder vielleicht sogar bei der Ablöse oder sonst was. Und jetzt wird ein Gerücht deinerseits oder eurerseits, je nachdem, wer das Gerücht wirklich streut, ob das der Berater macht und sagt, ey, wenn der Deal zustande kommt mit besseren Konditionen für uns, kriegst du 10-20% oder so auf, weißt du, vom Berater-Dings.
Ja.
Genau, jetzt kommt ein Gerücht, Werder Bremen ist auch interessiert. Oh, meins auch noch. Und plötzlich denke ich mir, oh shit, ich bin nicht der alleinige Interessent, ich muss noch eine Schippe drauflegen, im monetären Sinne.
Ich erfülle die Forderung einfach mal.
Genau, oder ich gehe auf die Forderung ein, aber ich muss da irgendwas machen, ich muss handlungsfähig sein und aktiv werden. Und deswegen kriegst du, was du willst.
Ja.
Und Fabrizio dann höchstwahrscheinlich auch. Aber das ist sehr, sehr, sehr gängig, ne? Also... Das ist eigentlich
nichts Neues. Am Ende des Tages muss er halt neutral bleiben in seiner, weil die Vorwürfe sind nicht hinsichtlich, dass er das so in der Form macht. Es geht am Ende des Tages darum, doch, dass er es macht und es nicht den klassischen Journalismus widerspiegelt.
Es wäre halt kein Problem, wenn das ein Berater wäre, ne? Also ein Reihe, hier, wie hieß er? Mai, der verstorben ist. Mainola?
Raiola.
Raiola.
Mino Raiola.
Ich hab's heute mit Namen.
Ja. Rayo Manola. Mino Raiola.
Genau. Der hat zum Beispiel auch ständig irgendwas gedroppt, wo du dachtest, Digga, wow, auf heftig, Digga. Und jetzt sieht die Vertragssituation wieder anders aus, oder die Verhandlungssituation. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, okay, wenn das vom Berater kommt, das ist sein Job. Der muss das Maximum rausholen.
Darum geht es, glaube ich, auch, dass viele das gesagt haben, ey, Journalismus ist ein bisschen was anderes.
Ja.
Und er kriegt ja regelmäßig die letzten Jahre immer diese Journalismus-Titel auch und Awards und so. Und ich glaube, da fühlt sich jemand gestört langsam, weil er das halt entsprechend nicht so sieht.
Ja, also, genau.
Ansonsten,
letzte Sache haben wir noch.
Ja.
Ja, und zwar haben wir den guten Alten, er ist leider schon zu alt geworden für das, was kommt, Paul Pogba,
ja,
der Weltmeister, der im WM-Finale damals auch ein Tor geschossen hat, wenn ich mich nicht irre, wird zu einer 4-jährigen Dopingsperre verdonnert, die er jetzt absitzen muss und damit mehr oder weniger seine Karriere einsehen muss. Er hat zwar Einspruch eingelegt,
Widerrufung, ja.
Wird aber höchstwahrscheinlich, nehme ich an, zurückgewiesen. Und selbst wenn es 3 Jahre sind letzten Endes, mit 33, ohne Spielpraxis, mit den Verletzungen, die er vorher schon hatte, bedeutet das für mich de facto eigentlich ein Karrierenende für einen Spieler, wo ich persönlich sage, das wird mitunter eines der größten What-Ifs in der Fußballgeschichte sein. Warum? Wir hatten Spieler wie Neymar und Co. Wir haben diese Spieler an der Fußballspitze gesehen. Aber kein Spieler wurde einfach so weggesperrt und beiseite gelegt, wo du dachtest, ey, vielleicht kann er noch mal irgendwo anknüpfen. Wir haben das letzte Paket von ihm noch nicht gesehen.
Ich wollte gerade sagen, gerade die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass Spieler in dieser Altersklasse noch mal irgendwie ihren neuen Frühling erleben können. Deswegen, also ich hätte es spannend gefunden, ob er grundsätzlich auch konditionell und körperlich fit geblieben wäre. Das ist sowieso immer hinzustellen bei ihm. Und er ist 30, wird 31 jetzt im März.
Er war der letzte richtig geile Box-to-Box-Spieler.
Er hat auch bei Frankreich immer wieder gezeigt, auch in seinen Formtief.
Bro, das war nicht dieses immer wieder, er war immer da.
Ja.
Er war immer da. Und das ist das Ding, wo ich mir sage, ey, er war natürlich in einer falschen Zeit bei Manchester United, hat sich dann selber auch ein bisschen gehen lassen, ne? Also teilweise unmotiviert gewesen, dann wieder 7 Spiele, wo er verrückt war, danach wieder ein paar Spiele, wo er nicht gut war. Ich glaube, in einem funktionierenden Team wäre da gar keine Frage, oder wenn er bei City, wenn er bei Liverpool, wenn er bei Real, Barca zu der Zeit, Bayern, wenn er irgendwo anders wäre, außer bei Manchester United in dieser Gurkenphase, ne? Danke Glazers, habt sogar nie ihn reingeschissen. Dann wäre aus ihm ein ganz anderer Spieler geworden. Ne? Natürlich so fitnessmäßig, ich mache ihm da keinen Vorwurf in der Hinsicht, dass ich sage, ey, der hat es nicht ernst genommen, weil wer Pogba beobachtet oder mal gesehen hat, der weiß, der Typ brennt für den Sport. Er hält sich absolut immer fit. Du hast ihn nicht einmal irgendwie gesehen, wo er mit so einem Göbek unterwegs ist, mit so einem Bauch. Der macht nichts anderes, außer zu trainieren. Natürlich färbt er sich seine Haare bunt und dies und das, aber ey, das sind auch Leute, die Spaß am Leben haben wollen.
Ja, ja.
Das darf man ihm jetzt nicht vorwerfen und sagen, ja, das ist irgendwie so ein Clown oder sowas, ne? Das macht man ja gerne bei Spielern wie Neymar und Co.
Ja, ja, natürlich.
So, aber ihr müsst euch halt vorstellen, Neymar ist auch schon 30, 31 oder so. Und der ja irgendwann das frustriert und du hast auch nicht ständig Bock, Reha zu machen. Nonstop, die Spieler haben, Digga, die machen mehr Reha, als die Spiele spielen.
Ja, ist frustrierend. Also, so, ne, wenn du willst und so und du hast das Bedürfnis,
und
aber
das
du kannst
ist der
nicht.
Punkt. Und das kickt bei Pogba gerade rein wie sonst was. Du hast eigentlich Bock, aber du kannst nicht. Der geht zu Juventus. Guck mal, das ist auch ein loyaler Spieler, ne, in dem Sinne. Also, der kam aus der United-Jugend, ist dann zu Juve gegangen, wurde da zu einem Weltstar, wollte dann sein Kapitel bei Manchester United beenden und so, ey, wir haben noch History, weißt du, wir müssen noch was beenden. Geht er dahin und der nächste Verein, zu dem er geht, ist wieder Juventus, so, weißt du, auf, Digga.
Eigentlich vereinsteuer Spieler.
Genau. Und dann kickt das rein, Digga, dass er ständig aufgrund von Verletzung sowieso nicht spielen konnte. Und jetzt die Dopingsperre, Bruder.
Plus das noch mit seinem Bruder und so, also sowieso viel zu viel Chaos.
Auge, Bruder.
Und Auge.
Auge. Ja. Tut mir echt leid für ihn, weil ich finde, Pogba ist so ein grandioser Spieler gewesen. Ne? Also ja. Er hatte diesen Zidane-Flair und Ibrahimovic-Annahmen, ne? Wo du denkst, so ewig lange Beine, egal wie hoch der Ball ist, der zack, er pflückt jeden Mal.
Ja, bei ihm war immer Dribblings. So, wenn du hast gesagt, so, wenn er heute einen guten Tag hat, ist schwierig.
Zieht euch einfach Juventus-Videos von ihm rein. Und ich bin ehrlich, selbst wenn man Highlights Manchester United schreibt, Pogba, kommen so geile Sachen bei raus. Mhm. Was der auch für einen Schuss und so hatte, ne, unabhängig vom Dribbling und seiner Physis. Ich fand halt bei ihm sehr geil, und das sehe ich viel zu selten mittlerweile, diese absolute physische Dominanz als langer Spieler, der dynamisch ist und mit dem Ball dribbeln kann. So dieses, du gibst ihm den Ball und er ist so lang und gut gebaut, dass du einfach nicht an den Ball kommst, weil er einfach den Ball vor sich hält und mit einer Hand den Spieler
wegnimmt. War auch nicht umsonst in FIFA-Teilen häufig einer der besten Mittelfeldspieler.
Ja.
Ja, egal, wir steppen rüber. Und zwar habe ich ein Spiel vorbereitet.
Das hat mich gerade richtig gefrustet, Mann. Ich hätte ihn echt gerne noch gesehen, Mann.
Achso, ich dachte, das Spiel.
Nein, was ist das Spiel?
Das ist dein Spiel. Das ist dein Lieblingsspiel. Es ist.
Oh, ich seh's, Digga.
Ich hab das Duell.
Duell.
Der Topscorer.
Was ist denn ein Duell?
Ein Duell besteht aus einem Duell, wo aber zwei gegen zwei antreten und verglichen werden.
Ein Duell von Duos.
Genau,
ein deswegen Duell von Duos. Duell.
Sehr hässlich, der Name, immer noch, ich sag's immer
heftig,
wieder.
Heftig, Digga. Applaus, wer sich das ausgedacht hat.
Er gibt sich selber Applaus, ey. Das ist unfassbar.
Wer war das?
Ikir.
Ja, schieß mal los.
Ich habe so Topscorer, ich habe mal geguckt, wer ist denn aktuell so sehr gut drauf oder wer, auch ich habe nochmal so Youngster, Topstar Vergleiche. Ich hau mal raus. Wo fangen wir an? Fangen wir unten oder oben an? Ja, wir fangen unten an und arbeiten uns hoch. Wir beginnen mit Antoine Griezmann und Alvaro Morata gegen Victor Osimhen und Kvaratskhelia.
Boah, nee, also letztes Jahr hätten wir eine Diskussion gehabt.
Mhm.
Dieses Jahr nicht mehr. Also ich finde, Victor Osimhen knüpft immer noch an. Ich finde, wenn er ein Spiel irgendwie einen Doppelpack oder einen Hattrick macht, dann sieht die Statistik vergleichbar aus wie letztes Jahr, als sie Meister wurden. Ich weiß gar nicht, wie genau seine Statistik gerade aussieht, aber ich hatte die mal vor 3-4 Wochen abgecheckt. Aber Kvaratskhelia lässt sich so ein bisschen hängen, habe ich das Gefühl. Auch wenn er die letzten paar Spiele wieder besser war.
Er hat jetzt getroffen gegen Juve.
Ja, ja, genau. Also seit, ich glaube, 3 Wochen ist er auch wieder besser am Stissel. Aber an hier Morata und Griezmann kommt man eigentlich nicht vorbei. Also Griezmann einfach als Spieler vom Impact her geiler. Ja, als
letztes
alle,
Jahr sowieso, ne? Aber dieses genau. Jahr auch immer noch.
Und Morata wirklich die Form seines Lebens seit 2 Jahren. Also seitdem er wieder bei Atletico ist.
Ja.
Gefühlt zum 5. Mal. Digga, läuft. Also das, was Morata ja immer gefehlt hat, war ja diese Kaltschnäuzigkeit. Der hat es ja immer geschafft, irgendwie Tore zu schießen. Deswegen wurde auch immer eine fette Ablöse für ihn bezahlt.
Ja.
Also ich glaube, der hatte mit unter 200 Millionen oder so schon eingespielt durch Transfers. Und jedes Mal hast du halt gedacht, ja okay, vielleicht ist das der Verein, wo er zündet. Und es hat irgendwie nie geklappt. Und dann trotzdem Champions League Achtelfinale, Viertelfinale hat er seine Buden gemacht. Und dachte sich, einfach so reingeduselt.
Ja.
Und dieses Jahr ist halt wirklich ein Stürmer da mit ihm. Dieses Jahr ist er spritzig.
Ich sehe das ähnlich. Ich hätte mich auch für die beiden entschieden. Einfach diese Klasse von Griezmann allein ist schon herausragend.
Aber ich will auch explizit sagen, dass Morata gerade richtig, richtig gut ist.
Ja, ist ein sehr, sehr konstanter Stürmer.
Ja.
Und auf sehr gutem Niveau.
31, ich meine, das ist ja auch noch so sein Prime. Ne?
Deswegen, also jetzt geht's los.
Der hat in der La Liga 24 Spiele, 14 Tore, 2 Assists. Das heißt 16 Scorer in 24 Spielen. Champions League hat er 7 Spiele, 5 Tore, 1 Assist. Das ist schon absolut verrückt, wie gut er unterwegs ist.
Ja,
ne?
Ja.
Dass er in, was ist das, 31 Spielen 19 Tore und 3 Assists hat. 22 Scorer. Für einen Atletico Diego Simeone Team. wo du sagst, ey, Offensive ist jetzt nicht der erste Punkt, der dir in den Kopf schießt.
Definitiv, auf jeden Fall.
Definitiv.
Wir machen weiter. Ich habe jetzt so Topscorer, aber auf Youngster-Ebene.
Geil.
Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber trotzdem finde ich es interessant, weil einer geht da, glaube ich, ein bisschen unter, der sehr, sehr gut ist. Wir haben einmal Eberechi Eze und Michael Olise gegen Xavi Simmons und Loic Openda, die auch crazy Stats aufweisen bei Leipzig.
Schwierig. Also,
ich glaube, es gibt zwei Entscheidungsebenen.
Also ich finde, der beste Spieler unter allen ist Simons. Also Simons ist für konstant, mich, wo ich sage, der hat das höchste Potenzial von allen. Die Spieler, die aber gerade weiter sind, sind halt die Kicker, die in der Premier League absolute Leistungsträger sind. Und da sind Eze und Olise mitunter eine der interessantesten Duos in der Prem, würde ich schon behaupten. Also es gibt nicht viele Unterschieds-Spieler-Duos in der Premier League, wo du sagst, ey, die spielen nicht zufällig bei City oder Liverpool.
Also ich muss sagen...
Und Openda, gar kein Disrespect. Ich route so doll für Openda, dass er reinhaut, und das macht er auch.
Das Ding ist, ich würde mich für die anderen beiden in diesem Duell entscheiden.
Okay.
Aus dem Aspekt, dass ich sage, Verletzungsanfälligkeit ist deutlich geringer bei den beiden, und sie haben Champions League performt. Was du bei den anderen beiden nicht sagen kannst, aber rein vom Spielerischen betrachtet, wenn ich sage, bei alle vier sind fit, dann würde ich, glaube ich, auch mit Eze und Olise gehen.
Ja,
deswegen auf zwei Ebenen muss man das betrachten.
Weißt du, was mich halt triggert? Dieses in der Champions League performen ist halt, ja, das stimmt, ne? Ja. Aber in der Gruppenphase ist RB Leipzig meist sowieso das zweitbeste Team in der Gruppe.
Ja.
Weißt du, das heißt, sie spielen gegen einen Top-Verein, wo sie in der Regel meistens untergehen. Wir erinnern uns letztes Jahr an City im Achtelfinale, glaube ich.
Mhm.
Und zwei Spiele sollten sie eigentlich dominieren. Heißt, mit Hin- und Rückspiel sogar vier Spiele. Das heißt, du kommst da als guter Stürmer. Also die sind ja keine Frage gut, sonst wären sie nicht in diesem Vergleich.
Ja.
Kommst du da schon auf deine Scorer.
Ja,
aber es ist ein Unterschied, ob du halt in der Premier League performst oder ob du in der Bundesliga performst. Da habe ich halt meine Zweifel.
Ja,
das sage ich ganz klipp und klar. Also ich bin da extremer Kritiker, weil ich der Meinung bin, dass wir nicht so eine große Sample Size haben an Spielern, die in den letzten Jahren wirklich absolut geliefert haben in der Premier League. Also aus der Bundesliga in die Premier League.
Ja, also Simmons und Openda haben in der Champions League 4 Scorer, also Simmons 2 Tore, 2 Vorlagen und Openda 4 Tore.
Ja.
Man muss aber auch berücksichtigen, die Topscorer sind drei Stück, haben 5 Tore. Also er ist direkt dahinter, ne? Das muss man auch sagen.
Hast du, guck mal, ich frag dich so, von wem glaubst du, dass er eher ein Superstar wird? Openda oder Olise?
Nein, Olise, ja klar.
Openda oder Eze?
Ja, ja.
So, und Simons habe ich schon gesagt, gebe ich.
Ja,
Simons ist für mich jetzt schon ein Superstar, so auf dem Wege dahin.
Ja.
So, weißt du? Und bei den anderen sehe ich es halt realistischer. Vielleicht auch, weil sie innerhalb von England wechseln werden. Und dann bist du bei einem Top-Club und innerhalb von 2 Jahren hast du 80 Millionen Marktwert. Kannst du haben.
Ich bin gespannt bei Openda, weil seine Reise so von Lens zu Leipzig, und er knüpft an den Leistungen an.
Das ist krank,
absolut,
Mann.
Interessant.
Der hat 55 Millionen
Marktwert. Der Typ ist, glaube ich, 24 oder so. Ne? Also,
auch feilschnell, ne? Also sehr, sehr geiler Spieler. Ich find's auch geil, dass er bei Leipzig ist, bin ich ehrlich.
Er müsste halt in einem Team spielen, was auch so seinem Spielstil gerecht wird, also so mit dem Tempo und so.
Und das ist ja auch ein untypischer Transfer gewesen, ne, für Leipzig. Die haben zwar ordentlich Patte eingenommen im Sommer letzten Jahres, aber 38,5 Millionen für einen Stürmer aus Frankreich, der 23 ist, und der bei Lens gespielt hat, ne? Also nicht von Paris oder so hergelotst.
Ja.
38,5 Millionen, das ist schon eine stattliche Summe. Dass sie so ein Risiko bei einem Spieler eingehen, zeigt halt, wie überzeugt sie auch waren.
Ja.
Und das bestätigt sich.
Also, dann haben wir jetzt als nächstes, habe ich die Topscorer aus den Top-Ligen genommen. Also wir haben jetzt hier Italien gegen Spanien und dann kommt gleich noch England gegen Deutschland.
Okay.
Wir haben einmal Lautaro Martinez und Paulo Dybala gegen Jude Bellingham und Artem Dovbyk.
Lautaro und wer?
Dybala. Dybala hat, ich glaube...
Boah, Dybala unter De Rossi, ne? Wow, was... Ey, ganz kurz Shoutout an Daniele De Rossi, sowieso Roma-Legende, ne? Aber jetzt in 8 Spielen, 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Ich glaube, in der Zeit über 18 Tore geschossen oder so mit dem Team, was wirklich geschwächelt hat und fast schon im Mittelfeld der Liga war. Heftig, heftig. Und was er aus Dybala rausholt, sehr, sehr stark. Ja, und damit zurück. Ja, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Riesenfan von Jude, aber auch Riesenfan von Lautaro. Und Dovbyk spielt eine phänomenale Saison. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin Fan von ihm.
Ja, mir geht's, er ist halt so der...
Er ist halt da seit einem Jahr. So, er ist halt jetzt...
So, er ist mit Girona Zweiter in der La Liga.
Ja,
ne?
Klar. Es ist ja nicht nur er, ne? Aber schon geisteskrank. Ich weiß, ich fühle von den Spielern Italien mehr. Also ja, so dieses...
Ja, ja, bei mir ist auch der Abstrich ist Dovbyk.
Ja, aber da gehe ich jetzt nicht nach Leistung, ne? Also da gehe ich schon emotional, weil ich liebe Lautaro. Ich bin absoluter Lautaro-Verteidiger auch, ne? Wenn irgendwer was zu sagen hat, komm her.
Komm. Okay.
Also, Digga, du kannst, an sich kannst du Jude Bellingham und Alaba reinhauen, wo du sagst, Alaba hat 3 Spiele gemacht, weil er verletzt ist. Hättest immer noch einen Case, weil Jude Bellingham halt alles kompensiert. Ja, er spielt für 2, das würde ich sagen. So, gar keine Frage. Aber Leute checken nicht, dass ein Lautaro Martinez, Digga, er bricht gerade Rekorde, ne? Er ist auf dem Weg zu über, weiß ich nicht, 30, 35 Toren.
Ich glaube, jetzt 23 oder so.
Genau, 24 Spiele, 23 Tore, 4 Assists.
Ja.
Aus dem Ärmel geschüttelt, Digga. Ist verrückt, was er auch für Tore macht, ne?
Mhm.
Ja, 110 Millionen Marktwert, by the way. Die Leute checken das nicht.
Ja, ja, das ist, er ist, Digga, richtig under the radar.
110 Millionen Euro Marktwert für einen Spieler, der nie erwähnt wird.
Ja.
Nur Leute, die wirklich diehard Fußballfans sind und wirklich sich auch nicht nur die Champions League anschauen und alle 6 Monate sagen, boah, Lautaro ist schon ein geiler Kicker, sondern die auch wirklich ab und zu mal Interspiele gucken oder die Serie A, die geben ihm seinen Hack. Weil wenn man ihm seinen Hack geben würde, du müsstest jede Woche über den reden.
Definitiv.
Wir reden über 50 Millionen Männer, weil sie in der Bundesliga spielen oder in England oder in der La Liga. Oh, die sind so heftig. Oh, hast du gesehen? Mhm. Schießen einmal in 3 Wochen ein Tor, weil sie ein Youngster sind, ist das richtig geil. Hier ist ein Typ, der zerbombt die Liga im Alleingang und wir tun so, als ob das selbstverständlich wäre.
Ich sehe es auch sehr, sehr hoch.
Digga, wie viel haben wir letztes Jahr über Victor Osimhen geredet, weil er krank unterwegs war, weil er ein Wechselkandidat ist? Nur weil Lautaro Kapitän ist und nicht wechseln möchte, Digga, tut man so, als ob das selbstverständlich ist. Stand letztes Jahr schon als Kapitän mit Inter im Finale.
Für mich ist Inter mit einer der solidesten Bänke in Europa derzeit.
Absolut. Ich finde halt nur, Digga, man muss so ein bisschen... Digga, lass doch über ihn reden. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Digga, Markus Thuram hat bei Dings gespielt, Bruder.
Gladbach.
War ein guter Kicker. Keine Frage. War so wie, der kam rein und dann war gut, okay. 55 Millionen Marktwert bei Inter. Rasiert komplett als Zeitgegen. Hakan, mitunter einer der besten Mittelfeldspieler in Europa. Der beste in Italien. Das sagen die Italiener, nicht ich. Der beste Spieler, Mittelfeldspieler in Italien. Und wir tun so, als ob das selbstverständlich ist, Digga, dass die seit Jahren eigentlich so krank am Performen sind.
Wir können weitermachen, ne? Also auch ein Pavard.
Ja, was für ein Schritt der gemacht hat. Bastoni ist
Di Marco.
Geisteskrank.
Di Marco.
Bruder, ist
auch 26.
Mkhitaryan ist 35, der hat 9 Assists in der Liga.
Ja.
Stimmt. Alexis Sanchez als Joker und sonst was. Ja, Digga, ich liebe dieses Team.
Sogar Arnautovic spielt ja nicht verkehrt, ne? Also.
Ja, also sehr, sehr, sehr geile Mannschaft. Fratesi, Digga, jetzt, wo Hakan verletzt ist, wie er übernimmt oder Aslani. Er
ist jetzt auch verletzt, leider.
Ist schon geil, Digga. Ist schon ziemlich geil.
Barella sowieso, aber...
Also übrigens, ne, Bastoni, wenn ich ein Team bin, was einen Innenverteidiger braucht,
jetzt 24,
er ist ganz oben auf meiner Liste.
Ja, ja. Er ist auch fußballerisch nicht verkehrt.
Naja.
Genau, wir kommen zum letzten
sehr geil.
Duell und zwar... Ich habe schon gesagt, Premier League gegen Bundesliga. Wir haben Mohamed Salah und Ollie Watkins gegen Harry Kane und Girassi.
Digga, ich gehe da mit der Prem.
Wie?
Digga, was will ich mit
Bundesliga? Girassi besser als alle drei.
Bro, ich bin ehrlich, ich bin sehr, sehr skeptisch bei Girassi, immer noch.
Ja, ich auch.
Also für mich, zeig mir 2-3 Jahre, dass du kicken kannst, dann sage ich, okay, alles klar, Digga. Aber ich lasse mich dann nicht von einer Saison blenden, Digga, wo ich sage, okay.
Das ist mir sowieso, muss ich nochmal auch sagen, ne? Mir ist das echt mittlerweile zu viel geworden, dass One-Hit-Wonder extrem hoch gepusht werden, marktwerttechnisch, und extrem hoch gepusht werden, einfach von,
oder?
Der ist voll krank, der ist der nächste so und so.
Guck mal.
Chillt. Mach mal. Hab mal ein bisschen
Verstand. Bei Stuttgart läuft alles rund. Girassi verletzt, Dennis Undav zersägt. Ist Dennis Undav jetzt ein Top-Stürmer?
Ja.
Ja, laut Bundesliga-Fans ja.
Ja.
Aber ist er ein Top-Stürmer? Oder er hat er sich
Potenzial?
Ha, nein, das ist
nicht Top-Stürmer, aber ein guter Stürmer, guter solider
Kicker.
Stürmer
zumindest. Guter Kicker, du hast keine Kopfschmerzen mit ihm. Absolut, jedes Spiel kann er dir liefern, aber er ist kein Garant für Erfolg.
Aber in jedem Top-Team wäre er zweiter, dritter Stürmer.
Bro, seine Karriere ging mit, keine Ahnung, 24 bei Union Saint-Gillois in Belgien los. Er hatte nicht die Karriere.
Ja, ja.
Muss er auch nicht haben, wenn er jetzt gut ist. Meine hatte einen Klose auch nicht. So. Aber er war danach in Brighton. Bei Brighton hat er nicht liefern können. Wir reden hier nicht von einem Top-Team, wo die Konkurrenz so heftig war, dass du nicht spielen konntest. Du hast dich mit einem 18-jährigen Evan Ferguson gestritten. Um Spielminuten zu kommen. So. Und bei Brighton für so ein Spiel starkes Team, ne? So, wo warst du? Und jetzt ist er halt bei Stuttgart, die auch spielstark sind, ne, am Ball intensiv kicken und so weiter und so fort, performst du ein Jahr.
Ja.
Heißt aber nicht, dass wenn du zu Brighton zurückgehst, plötzlich ein Torgarant bist. Sehe ich immer noch nicht. Checkst du dieses Ding in der Bundesliga, das schreckt mich zu sehr ab. Und das kann sehr, sehr extrem biased sein, und da möchte ich auch niemandem nahe treten, der sagt, ja, aber du unterstellst uns und bla bla bla. Ey, ich bin selber HSV-Fan, ich würde mir wünschen, dass wir Bundesliga spielen würden. So, ich habe nichts gegen die Liga an sich. Nur, Digga, wenn Girassi in 18 Spielen 20 Tore und einen Assist hat, 21 Scorer, dann Hut ab, heftig, aber der Kollege ist 27 Jahre, wo war er bis 27?
Ja, am Ende des Tages, und wir hatten in der Bundesliga schon
den einen oder... Kolo Bruder, bestes Beispiel, was du vorhin gesagt hast, mit Spielern, die halt zersägen und danach irgendwie so und so nach One-Hit und bla bla. Bruder, wo ist Kolo Muani, der für 100 Millionen zu Paris gegangen ist, nicht mal jetzt irgendwie Sprachprobleme hat, oder er kickt in der Heimat, Bruder. Er ist lost. Lost. Der Typ, der die komplette Bundesliga sowohl mit Toren als auch mit Assists zersägt hat, der im besten Alter ist, frisch, schnell, dribbelstark,
dynamisch. Wo ist er? Ich kann dir mal so ein, zwei Spieler nennen, oder kann man bestimmt sagen, wo man sagt, die sind auch nie zu Top-Vereinen gewechselt, waren aber auch mal Top-Scorer in der Bundesliga. Marek Mintal.
Ja.
In der heutigen Zeit wäre Marek Mintal zu, keine Ahnung, Arsenal gewechselt wahrscheinlich.
Olim, Theofanes Gekas.
Gekas.
Weißt du, was ich meine
sowas mit Bochum? Nein, aber ja, das ist das ja. So, man muss halt die Kirche im Dorf lassen, sagt der Deutsche so fein und vernünftig. Wir müssen uns wieder dahin bewegen, dass Spieler sich über einen etwas längeren Zeitraum fußballerisch beweisen müssen. Ich weiß, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, und jedes Top-Team will sich schnellstmöglich verbessern, will immer einen Schritt voraus anderen sein. Aber das führt dazu, dass wir Summen bezahlen für Spieler, die einfach in einem perfekten System ihr keine einfach den perfekten Lauf gehabt haben.
Guck mal, wir hatten letztens eine Diskussion in der Gruppe. Shoutout an Salush, ihr kennt ihn vielleicht aus den YouTube-Videos. Er meinte, warum hat ein Spieler aus der Prem einen anderen Marktwert als ein Spieler aus der Bundesliga, obwohl die so vergleichbar sind? Warum hat ein Girassi 40 Millionen Marktwert und ein Ollie Watkins 60? Und ich sag dir ganz ehrlich, diese 20 Millionen, du könntest vielleicht auch noch 5 bei dem abziehen und 5 Millionen dem geben, aber trotzdem wäre da eine Diskrepanz von, keine Ahnung, 10, 15 Millionen. Es liegt einfach daran, dass A, die Premier League besser zu vermarkten ist, B, durch Vermarktung kommt mehr Geld rein, heißt, die Vereine haben mehr Geld, um bessere Spieler zu holen, und C, die Schlussfolgerung, automatisch, wenn mehr Geld reingepumpt wird, weil sie mehr ausgeben können, sind da mehr gute Spieler. Okay, das heißt per se, die Konkurrenz ist besser.
Ja.
Weil die Konkurrenz besser ist und weil die Spieler besser vermarktet werden, ergibt sich ein höherer Marktwert.
Und sie haben mehr zu spielen, ne, in England.
Das auch. Die Belastung und so ist eine ganz andere. Das heißt, diese Spieler sind vom Fitnesslevel vielleicht auch meist nochmal einen Ticken besser. So. Ich würde es nicht absolut verallgemeinern.
Nein, gar nicht, aber.
Ne? Also die Elite in Deutschland ist auch die Elite in Spanien. So die, oder in England oder in Italien. Können überall kicken. So, der Punkt ist aber der Marktwert ist gerechtfertigt. Es gibt natürlich ein paar Spieler, wo du sagst, boah, das ist aber ziemlich schnell, ziemlich in die Höhe geschossen, ne? Mhm. Aber die Leute vergessen halt, dass ein Ollie Watkins, um jetzt aufs Thema wieder zurückzukommen, in diesem Jahr 27 Spiele, 16 Tore und 10 Assists hat. Der steht bei 27 Spielen, 26 Scorer.
Mit Aston Villa, ne? Also.
Und das bei Aston Villa. Heißt, der ist nicht weit davon entfernt, Statistiken zu haben, die halt
und das,
rekordverdächtig
sind. Das ist halt auch der Unterschied zu einem Guirassy dann zum Beispiel. So, der Typ nimmt auch aktiv am Spiel teil. Er ist auch ein kreativer Punkt. Er spielt entscheidende Pässe. 10 Assists kommen nicht von irgendwo her.
Mega verrückt.
Wir haben 10 Assists sind Top-Werte auf Platz 1 in den Top-Ligen. Ne? So, also, wenn nicht sogar weniger zum Teil. Also, das ist schon crazy. Und ja, dann noch so viele Tore.
So, Harry Kane braucht man nicht viel sagen. Ne? Was hat er? 27 Tore, 5 Assists in 24 Spielen. Absolut krank und dominant. Auf der anderen Seite hast du auch mit einem Mo Salah einen Spieler, der mehr Scorer als Spieler hat.
Aber
21 Spiele, 15 Tore, 9 Assists.
Ich bin ehrlich, ein Harry Kane für das, was ist gerade bei Bayern, wenn ich mir den überlege, in Zeiten von Robberie oder so.
Der kompensiert gerade so viel.
Überleg mal, ein Kane jetzt mit seinem Können und so, wo er ist, einfach fußballerisch, in der Zeit, wo Lewandowski die Rekorde gebrochen hat bei Bayern.
Ja, der hätte auch die Rekorde gebrochen, aber ich glaube, da wäre jetzt kein Unterschied.
Ja, nein,
also
ja,
Lewandowski
genau,
war also schon bei 99,9%.
Genau. So, und ein Kane wäre genau so, ja, meiner Meinung nach, mhm, weil er halt immer so klein geredet wird, immer noch zum Teil. Wo ich mir so denke,
das stört mich auch.
Ja,
das stört mich auch.
Aber das ist so eine Einstellung, das sind Leute, die den Spieler an sich nicht mögen oder
so. Es ist halt so eine Sache, sie hatten am Anfang einen Take, dass sie gesagt haben, Harry Kane brauchen wir nicht oder für die Summe zu viel. Und jetzt wird eine ganze Saison über Argumente gesucht, um sich selbst als richtig darzustellen und zu sagen, ja, wir haben doch gesagt, so viel Geld für einen Stürmer. Das
als wenn das Quatsch. Problem gewesen wäre am Ende des Tages.
Jeder von uns hat gesagt, natürlich, ein Stürmer ist ein Problem, brauchst trotzdem Sechser. Ja. Also du hast da keine Glaskugel, dass du gesagt hast, ja, statt so viel Geld für ihn auszugeben, hätten wir noch da und dann. Ja, hättest du auch.
Guck mal, überleg mal, er performt trotzdem.
Performt er.
So, und man muss sagen, der Rest des Teams.
Bro, die ersten 7 Spiele, 8 Spiele und sonst so hat er schon Rekorde gebrochen, wo die Leute dachten, Digga, wow, was ist denn hier los? Bayern wird unschlagbar sein diese Saison,
weil die Offensive,
dieses
Duo, er und Sané.
Und jetzt plötzlich, Digga, weil es zusammengebrochen ist, ist ein Harry Kane plötzlich nicht mehr das Geld wert oder man relativiert das, als würde man jetzt sagen, ja, aber wir hätten das Geld besser nutzen können.
Ja, hättet ihr auch. Ganz kurz, Leute, die sagen so, ja, viel zu teuer. Ne, und er ist schon, wie alt ist er, 30, 31?
Ja.
Digga, hättest du als Verein, das ist 30. Eine Frage vielleicht, hättest du 100 Millionen bezahlt, wenn du wüsstest, du hättest eine Benzema-Champions-League-Saison in dem darauf folgenden Jahr?
Ja, natürlich.
Jeder Verein hätte diese 100 Millionen gezahlt, wenn er wüsste, der Spieler spielt eine Saison wie Benzema einmal danach sofort in der Champions League und führt dich zum Titel in der Form, wie er es gemacht hat. Und gewinnt den Ballon d'Or noch. Was dein Verein ja auch noch einen gewissen Glanz verleiht.
Weißt du, was das Ding ist? Letztes Jahr hatten wir in Bayern München ohne Stürmer, genauso wie wir dieses Jahr in Bayern München ohne Sechser haben. Das zeigt uns eigentlich schon, dass der Kader einen verdammten Umbruch braucht. Okay? Und Stück für Stück musst du diese Schwachstellen attackieren. Jetzt hast du einen Stürmer für die nächsten 4 Jahre, wo du auf jeden Fall keine Kopfschmerzen haben wirst. Das heißt, 95 Millionen auf 4 Jahre gesplittet sind, keine Ahnung, 27 Millionen oder sowas. Und oder 20, 25 Millionen. Und damit ist fertig, ist vorbei. Du kannst jetzt, nächsten Sommer, kannst du schauen, dass du einen verdammten Sechser holst und danach, Schritt für Schritt, hast du wieder einen Kader, der fähig ist, irgendwie zu attackieren. Und Harry Kane ist halt ein Spieler, der Spiele selbst entscheiden kann. Das heißt, er kann auch kompensieren, dass du keinen elitären Sechser hast, sondern Pavlovic, der sich gerade noch entwickelt.
Ich verstehe doch nicht, warum das so hinterfragt wird. Der Typ hat in der ersten Saison super geliefert und dann hast du Spieler, die für 60, 70 Millionen eingekauft wurden. Hernandez, ne, ist so ein Kandidat vielleicht, De Ligt ist zu hinterfragen, wo dann die Stimmen nicht so groß sind, das verstehe ich halt nicht.
Ja. Also ja. Ich bin, Digga, ich mag Bayern nicht. Aber ich verteidige Harry Kane bis zum Tod, Digga, weil der Typ liefert. Wenn er, guck mal, er hat 24 Spiele und damit beende ich es auch. Er hat 24 Spiele. Wenn er jetzt bei 15 Toren und 5 Assists stehen würde, würden wir sagen, ey, ein richtig guter Typ, ein richtig guter Transfer. Aufgrund der Situation der Bayern würdest du sagen, ja, okay, vielleicht hat er nicht direkt die Schwachstelle angegriffen, die das Team benötigt hat, obwohl du einen verdammten Stürmer brauchst, weil du kannst nicht mit Choupo allein in die Saison gehen, ja. Weil Matthijs Tell existiert für euch anscheinend gar nicht, ne? Hat jetzt letztens wieder ein Traumtor gemacht im Spiel, aber der kriegt ja kaum Spielpraxis, weil er so jung ist. Heißt, so, hätte er 20 Scorer, würdest du sagen, ey, verrückt. Der hat 24 Spiele, 32 Scorer. Und wir tun so, als ob wir sagen, ey, war der overpaid oder nicht?
Ja.
Der ist verrückt. 27 Tore. Und ich bin ehrlich, da sind auch Spiele, wo du sagst, ja, okay, da spielen die Bayern gegen so einen Abstiegskandidaten und besiegen die halt 5-0. Ja, und da hat er halt 3 Tore gemacht. Das ist halt irrelevant. Ja, check ich. Der hat aber auch gegen Leipzig jetzt gespielt. Einen ja, Doppelpack gemacht und ein Spiel entschieden. Aber gut, ich entscheide mich trotzdem yes. Für Salah und Ollie genau. Watkins.
Wir steppen aber nochmal rein, noch nicht ins Hauptthema ganz, sondern nochmal schnell gehen wir die Ligen durch vom Wochenende. Yeah. Die Ergebnisse, Ligue 1 fangen wir an in Frankreich. Da hatten wir, ich guck mal ganz kurz, gestern, Paris patzt erneut gegen Monaco.
Nichts.
0-0 spielen sie. Dann haben wir Lille gewinnt 1-0 gegen Stade Reims. Marseille gewinnt 5-1.
Ein Patzt ist.
Ja. 5-1 gewinnt Marseille auswärts bei Clermont-Foot. Stade Brest gewinnt 1-0. Und ansonsten hatten wir ein 0-3 von Lyon zu Hause gegen Lens. Ja, also Lens auch echt nicht zu unterschätzen. Sorgt dafür, dass.
Übrigens, dass Elie Wahi, ne? Echt ein super interessanter Stürmer.
Ja, war letztes Jahr schon gut.
Ja, Digga, der ist 21.
Der ist ja zu Lens gewechselt und macht da jetzt weiter. Sorgt dafür, dass Stade Brest jetzt auf 9 Punkte an Paris rangekommen ist. Ja, wir gehen weiter und ja, zwar bitte. In die Serie A.
Bitte, bitte. Ja, in der Serie A hatten wir ein Topspiel, das du ja auch schon angerissen hast.
Mhm.
Und zwar Napoli gegen Juventus Turin gestern am Sonntagabend, was Napoli für sich entscheiden konnte mit 2-1. Kvaratskhelia und Raspadori die Torschützen für Napoli. Raspadori nach verschossenem Elfer von Victor Osimhen. Eingenetzt in der 88. Minute. Kirse hatte zwischenzeitlich in der 81. das Unentschieden gemacht. Ich bin ehrlich, Allegri, Kollege, du checkst, Digga, langsam aber sicher hoffentlich. Wenn Kenan Yıldız nicht spielt, verliert ihr.
Ja.
Ich meine das ernst. Nee, er ist einfach so, er bringt eine spritzige Dynamik mit rein. Die haben jetzt in den letzten 5 Spielen einen Sieg geholt. Ja. Ein Unentschieden, 3 Niederlagen. Das ist eigentlich im vermeintlichen Titelrennen. Und jetzt werden sie vielleicht sogar von Milan eingeholt. Ne? Also die müssen sich da schleunigst was ausdenken, weil diese Experimente mit im offensiven Bereich, die gehen mir langsam auf den Keks. Ne? Also Vlahovic, absolut, der muss gesetzt sein. Aber die Flüge sind so, weiß ich nicht. Ne? Also ja. Mal hat auch ein Arkadiusz Milik gestartet, hat dann rot gesehen, wurde dann gesperrt. Plötzlich dann Chiesa, dann wieder hier Kenan Yıldız, dann wieder ein anderer, also es ist so zu viel Mischmasch. Aber gut, was hatten wir noch, Rommel?
Wir hatten noch das Top-Team, das neue Top-Team in Italien.
Und ja, natürlich pushe ich meine türkischen Brüder. Also klar, hey, was für eine Frage. weil sich da Herbert und Wes immer drüber aufregen. Hey, wenn das ein Kanal oder Tunesier wäre, Bruder, Wes dreht schon bei Hannibal Mecbri durch, Digga. Das hat ein paar Spiele gemacht. Weißt du, was ich meine?
Mäßig.
Oder bei hier Skiri, Digga. Nur normal pushe ich meinen Kollegen, der 18 ist, bei Juventus Turin.
Wir haben Atalanta gegen Bologna. Ja, zwei Teams, die auch oben in der Top 5 sich bewegen. Und Bologna kann das Spiel drehen nach 1-0 Rückstand. Wieder der junge Jesus Zirkzee, ne, auch wieder mit einem Treffer. Dann hatten wir noch, ich gucke gerade mal, Florenz gegen Torino 0-0. AS Rom gewinnt 4-1 auswärts bei Monza. Und ansonsten.
Ja, wir hatten Milan-Lazio.
Milan-Lazio.
Wo Lazio drei rote Karten gesehen hat.
Ja. Ah, warum zeigen wir das
nicht? Milan auswärts mit einem Sieg. Angestachelt von der Gelb-Roten von Pellegrini in der 57. Die machen das Tor mit Noah Okafor in der 88. In der 94. kriegt Marušić
wegen angeblicher Beleidigung, genau.
Genau, kriegt er Rot. Und in der 96. nochmal Guendouzi. Ist geil, so kurz vor der Champions League nochmal mental auf der Höhe zu sein, wie Lazios vormacht.
Hä, also die sind jetzt heiß, ne? Also die sind emotional auf jeden Fall da, was Bayern natürlich freut.
Digga, richtig gestört. Übrigens bei Lazio, ne? Luis Alberto, einer der underratedsten Kicker der letzten 3-4 Jahre.
Ja, ist schon,
kein Schwein schon redet stark über ihn, aber der ist so ein Maestro am Ball, das ist schon sehr, sehr geil, ihm zuzuschauen. Ja. Aber hat ja alles nichts gebracht. Milan spielt wieder so eine typische Milan-Saison, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Irgendwie kriegen sie es halt immer gebacken, die wichtigen Spiele zu gewinnen, und deswegen katapultieren sie sich so allmählich auf Platz 2. Ich glaube, die Saison ist so gut wie gelaufen, weil Inter den Vorsprung einfach so extrem vergrößert hat auf den zweiten. 69 Punkte, der zweite ist Juve mit 57, das heißt 12 Punkte Unterschied und ein Spiel weniger.
Ja, ja.
Also, ich glaube, die Katze ist im Sack.
Yes, dann gehen wir rüber nach Spanien. Da hatten wir Sevilla gegen Sociedad. Gewinnt Sevilla mit 3-2 zu Hause. Sehr stark.
Ja, übrigens Ramos wieder mit einem Treffer.
Mhm. Der sehr stabil spielt, glaube ich, bei Sevilla, ne? Also.
Ja, also seitdem er da ist, haben sie halt so eine mentale, geistige Stütze, ne? Also auch emotional ist einfach wichtig, dass du einen Typen hast, wo du sagst, Digga, absoluter Gladiator.
Ja, ist so geil, ich würde so gerne mit Ramos mal in einem Team spielen.
Ich würde mit Ramos vieles machen. Essen, chillen, reden,
ja.
Digga, Fahrrad fahren. Mit ihm wäre bestimmt so, er wird sich bestimmt bei allem messen wollen und sowas. So jemand, der die ganze Zeit pusht.
Naja, weißt du? Aber der auch so aus Joke so extra so.
Er sagt, Olim, komm, lass lernen für die Klausur. Du denkst, Olim, komm, Digga.
Oder lass Schach spielen.
Real Sociedad, wir haben es ja letztens schon angesprochen, ne? Absolut im Chaos abgestürzt, Digga. Die letzten 5 Spiele in der Liga, ein einziger Sieg. Das ist übrigens der einzige Sieg, den sie in den letzten 9 Partien erreicht haben, und das gegen Mallorca.
Ja.
Dazwischen haben sie verloren gegen Rayo, gegen Girona, gegen Mallorca, gegen Osasuna, gegen Paris, gegen Villarreal, wieder gegen Mallorca verloren und jetzt gegen Sevilla. Und das war ein Team, wo du gesagt hast, Diggi, die kommen vielleicht in die Champions League, wenn sie so weitermachen.
Ja, sie haben einen Stürmer abgegeben, der woanders jetzt weiter knipst, und zwar ist es Solid, der auch, ich glaube, 2 oder 3 Tore wieder gemacht hat. 2 Tore, glaube ich, gegen Granada, denn er ist bei Villarreal mittlerweile, die so langsam und sicher sich wieder stabilisieren. Wie gesagt, 5-1 gewinnen sie. Atletico gewinnt 2-1 gegen Betis Sevilla. Mallorca schlägt Girona mit 1-0. Barca hätte rankommen können, weil Real Madrid ja gepatzt hat mit 2-2 gegen Valencia, aber auch sie haben es schwer bei Bilbao gehabt. Petri wieder verletzt runter, Frankie de Jong verletzt runter. Also es hört nicht auf. Und ja, 0-0 geht es am Ende aus. Und es ist eine Punkteteilung. Was?
Ja, also genau. Bei Barca gegen Athletic Bilbao, bin ich ehrlich, das ist gar kein, ja, also es kam, das ist vollkommen in Ordnung, gegen Bilbao aktuell unentschieden zu spielen. Stehen ja auch im Copa del Rey-Finale jetzt, ne? Hatten zuletzt Atletico Madrid 3-0 besiegt. Also die Formkurve ist geisteskrank. Die haben Girona auch mit 3-2 besiegt. Copa del Rey haben die beide Legs gegen Atletico Madrid gewonnen übrigens. Ja. sehr, sehr krasses Team und Iñaki und Nico machen da vorne auf jeden Fall Radau. Ich fühl die Basken da.
Ja, dann gehen wir in die Premier League.
Oh ja, da hatten wir einiges.
Da hatten wir einiges. Und zwar, ich gehe mal so die Spiele durch, die wir hatten. Everton, West Ham 1-3 gewinnt West Ham bei Everton. Sehr späte Tore.
Everton hat übrigens Punkte zurückbekommen.
Genau, sie haben Punkte zurückbekommen. 4 Stück an der Zahl, ja. Was denen extrem geholfen hat.
Ja, aber Digga, das ist genauso wie Juve letztes Jahr, Digga. Erstmal poppen und danach Dings Punkte zurückgeben. Ey, ganz ehrlich, das Team lässt doch auch die Moral da irgendwann
Ja, safe, schwimmen. Safe, safe.
Also richtige Bullshit-Entscheidung. Dann warte einfach mit der Entscheidung. Sag, okay, am Ende sind das 6 Punkte, die wir euch abziehen. Aber macht doch nicht 10 Minus. Die anderen sind die im Abstiegsrennen und müssen alle panisch Fußball spielen.
Ja, ja.
Dann gibst du den zurück. Richtig, genau. Bullshit.
Wie gesagt, West Ham dreht das Spiel spät. Newcastle gewinnt 3-0 gegen Wolverhampton. Tottenham spielt, dreht das Spiel auch spät und gewinnt auch nach 1-0-Rückstand 3-1. Brentford-Chelsea 2-2. Darwin Núñez rettet 3 Punkte für Liverpool. Man muss aber auch sagen, die sind auch echt verletzungstechnisch komplett am Arsch, wenn man das so sagen kann.
Bruder, ich verstehe nicht, warum Núñez nicht startet.
Ja, das verstehe ich auch nicht so.
Also Szoboszlai war zum Beispiel, der war verletzt, der kam jetzt zurück, wurde eingewechselt und so. Ja, ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass ein Conor Bradley auf der rechten Verteidigerposition durchgehend spielt und so, ne? Weil der scheint wirklich ein Wunderknabe zu sein, bin ich ehrlich,
ja.
Mit seinen 20 Jahren. Und diese anderen Jungs, die auch im Pokal jetzt gegen Chelsea geliefert haben und das Spiel davor gegen Southampton und sowas auch im Pokal im FA Cup, gar keine Frage, dass das geile Kicker sind, ne? Aber wenn du schon Verletzungsprobleme hast, dann Darwin Núñez, come on.
Ja, ja, safe. Also, Liverpool setzt sich weiter oben fest. Luton gegen Aston Villa 2-3. Also Luton wird immer unangenehmer für die ganzen Gegner in der Premier League. Ja,
gegen die Guten.
Ja, ja.
Gegen die Schlechten sind sie auch schlecht.
Ja. Dann haben wir Burnley gegen Bournemouth 0-2. Und das Manchester Derby nach langer... Also nach Traumtor von Marcus Rashford konnten sie es aber nicht standhalten, Digga, zu mauern.
Aber ich bin ehrlich.
Es war ja nur ein Mauern.
Ja, aber da waren auch einige Entscheidungen, wo ich sage, Digga.
Ja, ist schon okay.
Dass Digga, hätte auch einen Elfer geben können.
Ja.
Und dann stünde es...
War es gegen Garnacho?
War es Garnacho? Ja, ich glaube schon.
Nee, war schon beigespielt.
Ja, Digga, du bist auch beigespielt. Naja, am Ende des Tages, Digga, 3-1 nehme ich mit. Was soll ich machen?
Ist okay.
Also gegen City da 3-1 zu verlieren, ist jetzt nicht so schlimm.
Ich glaube, wir müssen...
Ich fand auch die Art und Weise, wie die gekickt haben. Es sah, also, man muss ja gucken, ne? United ist halt absolut dezimiert. Immer noch. Und die Art und Weise war schon für mich in Ordnung. Ist klar, dass City da dominiert. 73% Ballbesitz hätte jetzt nicht sein müssen. Könnte schon so Mitte 60er sein, würde ich sagen, ist okay. Damit hätte ich gerechnet. Aber ja, absolut, absolut verdienter Sieg. Ne? Kam halt spät, in der 80. und 90. dann Foden und Haaland. Ich glaube, Foden jetzt Langzeit verletzt. Was war da los, oder?
Na, nee, ich glaube nicht. Er wird, glaube ich, nur ausgewechselt.
Ach so, okay.
Es wird aber angezeigt, dass er verletzt sei. Bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall Foden, glaube ich, ein Spieler, den man hervorheben muss.
Digga, Pep auch so ein Lelek, Digga. Er wartet und wartet und wartet, lässt jedes Spiel De Bruyne von der Bank kommen, wenn überhaupt, und Doku, und genau gegen uns, Digga, hat er Bock, die spielen zu lassen. Aber ja, Premier League absolut interessant gerade, weil, hast du alle Ergebnisse durch?
Ja.
Genau, Sheffield und Arsenal spielen noch am Montagabend. Arsenal kann anknüpfen auf 61 Punkte. City 62, Liverpool 63 Punkte. Aston Villa mit 55, so sehr solide eigentlich auf 4. Champions League Platz. Tottenham mit 50 und einem Spiel weniger, und United hat da ja noch ein bisschen Luft nach oben, nach 2 Niederlagen in Folge. 44 Punkte. West Ham, Newcastle, Brighton, Wolves, Chelsea und so weiter und so fort folgen. Genau.
Ja, und dann gehen wir rüber nach Deutschland.
Ja, Bundesliga.
Zweite Bundesliga.
Genau, zweite Bundesliga. Ja, der HSV hat es wieder vergeigt, Leute. Scheiße, also, ich bin ehrlich, wenn der HSV dieses Jahr den Aufstieg nicht macht, dann bin ich raus. Ich sag's einfach, dann bin ich raus. Hab keinen Bock, Jahr für Jahr für Jahr dieselbe Kacke durchzumachen, Digga. Ich bin ehrlich, diese Fans füllen immer noch dieses verdammte Stadion, Digga. Woche für Woche sind die Leute da und pilgern dahin, als wär's die größte Fußballshow in Deutschland. Und dann kommst du dahin und verlierst zweimal jetzt schon gegen Osnabrück. Land, die sind letzter Platz.
Die haben 3 Siege.
Ja. Und Hamburg kriegst geschissen, gegen die zu Hause zu verlieren und die letzte Viertelstunde sogar noch in Überzahl, Digga. Warum? Der eine kann nicht dribbeln, der andere kann nicht laufen, der eine kann nicht verteidigen. Digga, ich bitte dich. Es geht mir auch gar nicht darum, dass da individuelle Fehler sind. Haben wir gecheckt. Ihr macht individuelle Fehler. Ja, alles klar, Digga. Tim Walter, Fußball war riskant. Jetzt hast du einen anderen Trainer und die Spieler haben eine Macke. Und das ist so ein Virus, der hat sich da die letzten 10 Jahre, nicht nur die letzten 5 Jahre zweite Bundesliga, seit 10 Jahren hat er sich da festgesetzt und kriegst den verdammten Virus nicht raus. Lande, es kann doch nicht sein, dass du 2 ins hinten liegen musst, damit die Leute vorne anfangen, Laufwege zu machen. Ja, ja. Digga, wie oft soll denn das noch passieren? Auf einmal plötzlich kickt jeder, auf einmal läuft jeder, jetzt flanken wir den Ball rein. Und vorher hast du nur rumgeduselt, Digga. Reicht doch irgendwann.
Katastrophe. Am Ende des Tages. Lande,
jeder hat Punkte liegen lassen.
Ja. Genau, da wollte ich ansetzen. Holstein Kiel 2:2.
Ausraster, Digga.
Gegen Hertha. Hannover Düsseldorf 2:2. Kaiserslautern gewinnt 13:0 gegen Hansa Rostock. Da hatten wir 1-2 unschöne Szenen. Da war ein Rostock-Fan, glaube ich, in die Jubeltraube von den Kaiserslautern-Fans gerannt und wollte da irgendwie vermeintlich ein bisschen rumwildern.
Boah, das hat mich gerade richtig getriggert, Mann.
Nürnberg gewinnt 2:1 gegen Braunschweig. Karlsruhe gewinnt 4:0 gegen Greuther Fürth zu Hause. HSV verliert 1:2 gegen Osnabrück. Wien Wiesbaden gewinnt 3:0 gegen Elversberg und Paderborn Magdeburg 0:0. Und Schalke 04 schlägt
Digga, komm mal darauf,
den SC St. Pauli 3:1.
Ja, heftig. Gönn ich Schalke vom Herzen. Ihr wisst, als HSV-Fan mit denselben Farben, ich leide mit euch. Mit den Fans, ich leide mit euch.
Das heißt, es hat sich in der Tabellenkonstellation eigentlich so gut wie gar nichts verändert.
Digga, wenn Hamburg gewinnen würde, 44 Punkte, 2. Platz. Der vierte wäre Hannover mit 38 Punkten.
Sechs Punkte.
Du hättest 6 Punkte Puffer. Und selbst wenn du den Platz vergeigst, wärst du immer noch Dritter irgendwann.
Ja.
Aber nee, wozu denn? Wir wollen spannend machen.
3 Punkte reichen doch.
Verdammten Idioten, Digga.
Also, ne, du hast jetzt so 3 Mannschaften mit 3 Punkten im Rücken und eine Mannschaft mit 4 Punkten. Also bis zum 7.
Ich bin ehrlich, Hamburg, ja, kann auch Achter werden, Digga. So wie die Fußball spielen. Es kann doch nicht sein, du hast jedes Jahr das teuerste Team, den teuersten Kader, bestbezahltesten Spieler und Trainer. Und dann kommt ein verdammtes Osnabrück, Digga, mit nix kommen die da angetanzt. Und Robert Tesche, unter allen Leuten, HSV-Spieler durch und durch, jahrelang sein im Dienst gewesen. Mit 36 Jahren kriegt er irgendwie einen Elfmeter rausgekriegt, weil Van der Bremt, dem ich absolut keinen Vorwurf mache, weil er eine geile Saison gespielt hat, zwischenzeitlich ja, schlechter geworden. Ne? Ja, aber warum nimmst du den Ball an? Land, die haben 2 Standards getreten. Der eine war ein Tor, wo die Flanke und einen geilen Volley gemacht haben am Anfang des Spiels. Und das zweite Ding war halt das. Mehr hat Osnabrück fürs Spiel nicht getan. Conte hatte ein paar coole Aktionen, ja, aber hatte nichts mit einem Tor zu tun.
Ja.
Hatten wir auch nicht.
Safe.
Kann ja auch nicht sein, Digga.
Wir gucken uns die Bundesliga an. Da hatten wir auch ein paar Türchen zu sehen. Und vor allem beim Spiel Darmstadt gegen Augsburg.
Digga, was da passiert?
0:6. 5:0 zur Halbzeit.
Nach 25 Minuten stand es 4:0. In der 27. wurde die Innenverteidigung ausgetauscht.
Genau, Dreierkette haben sie gespielt und da 2 sind raus.
Ja, und dann 5:0 zur Halbzeit.
Also es gab 3 Wechsel bei Darmstadt zur Halbzeit, vor der Halbzeit.
In der 27. halt Doppelwechsel und danach noch, ja.
Genau, ich glaube 40, 42 oder so.
Ja. Crazy. Diese oder diese, aber yeah, halt zu Hause, ne? Wow. Und dann auch, also du spielst nicht gegen Dortmund, Leverkusen, Stuttgart, also du spielst gegen Augsburg.
Ja, ja. Ist ja unten Konkurrent.
Ja. Das ist ja das Krasse.
So, dann haben Mainz-Gladbach auch ein interessantes Spiel für beide Mannschaften. Wäre wichtig gewesen zu punkten. Am Ende war es ein 1:1. Frankfurt siegt in Heidenheim mit 2:1. Leipzig dreht eine Führung von Bochum auf ein 4:1 auswärts. Dortmund gewinnt 2:0 gegen Union Berlin auswärts. Stuttgart gewinnt 3:2 gegen Wolfsburg auswärts. Leverkusen souverän auswärts gegen Köln im Derby.
Ich finde bei Leverkusen immer so geil, Digga. Du guckst, Frimpong-Tor, Grimaldo-Tor und keine Stimme, Digga.
Das ist crazy, ne?
Ja, übrigens Adli auch, ne? Ein Spieler, über den man langsam aber sicher ein bisschen mehr reden sollte. Ne?
Und Hoffenheim gewinnt 2-1 gegen Bremen.
Ja. Das heißt, Tabellenkonstellation natürlich Leverkusen ungeschlagen, 64 Punkte, 10 Punkte Abstand zu Bayern München. Dahinter Stuttgart mit 50, Dortmund mit 44 und Leipzig 43. Danach eine kleine Lücke, Frankfurt mit 37, aber immer noch mit einem 4-Punkte-Puffer zu Hoffenheim. Abstiegsränge sind Darmstadt 13, Mainz 16 und Köln 17. Und es wird auch höchstwahrscheinlich so bleiben, denn der 15. ist Bochum mit 25 Punkten, punktgleich mit Union Wolfsburg. Genau, also 8 Punkte Differenz, ne? Sollte eigentlich ein gutes Höferchen sein.
So sieht's aus.
10 Spielen to go.
Wir steppen rüber in das Hauptthema Champions League K.O.-Phase. Rückspiele stehen vor der Tür, das heißt, Achtelfinale wird dann vorbei sein. Ich glaube, in 2 Wochen spielen sie es, ne?
Müsste, ja.
Wir gucken uns nochmal ganz schnell die Ergebnisse an vom Hinspiel. Leipzig verliert zu Hause gegen Real Madrid 0-1. City gewinnt 3-1 bei Kopenhagen. Lazio gewinnt 1-0 gegen Bayern. Paris 2-0 zu Hause gegen Sociedad. Dortmund 1-1 in Eindhoven. Inter gewinnt 1-0 zu Hause gegen Atletico. Napoli, Barca 1-1. Und Porto gewinnt überraschend zu Hause 1-0 gegen Arsenal. Das heißt, wir kennen automatisch auch die Rückspiele. Ich habe hier so ein paar Spiele aufgespielt, vielleicht so Wants to Watch oder auf jeden Fall sollte man sie mal erwähnt haben. Die Top-Spieler der Hinspiele. Und du kannst vielleicht nochmal ergänzen, aber ich habe geschrieben, am Ende war es für mich schon, Lewandowski hat gezeigt, was er kann, hat einen großen Impact gehabt. Barca hat offensiv sehr guten Fußball gespielt in Neapel. Donny Malen bei Dortmund, ne, getroffen, auch sehr stark gespielt. Phil Foden, ganz klar, wieder herausragend gezeigt, was er kann. Dann haben wir André Lunin von Real Madrid, der den Kasten sauber gehalten hat. Und Leipzig hatte einige Chancen. Also dieses
ihm By the way, das ist der dritte Keeper von Real. Ne, Kepa ist ja ausgeliehen, aber...
Genau. Und dann habe ich noch Wanderson Galeno von FC Porto.
Wanderson. Treffer gemacht gegen Arsenal.
Genau.
Ja, Wanderson allgemein, oder Galeno, hat mir allgemein auch hier vor Ort gefallen, als sie gegen Donetsk gespielt haben. Also
die meisten Tore mit, ne, in der Champions League jetzt. Fünf Stück.
Krass, Digga. Also er hat so diese Unterschieds-Vibes. Weißt du, er kann ein Spiel selbst entscheiden, einfach weil er dynamisch ist und er Bock, Fußball zu spielen, das sieht man. Ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht kann man so die Leistung von Lazio so ein bisschen hervorheben im Hinspiel. Also jetzt gar nicht ein Spieler explizit, ne? Also Luis Alberto fand ich schon noch mitunter in der Offensive am besten, ne, weil der halt immer versucht hat, irgendwie Akzente zu setzen, hatte 1-2 Schüsse aus der Distanz, die sehr gefährlich wurden.
Ja.
Aber so besonders auch defensiv, ne, das Verhalten war sehr, sehr gut. Bei den Bayern fand ich, Kim Min-jae war nicht verkehrt, aber bringt halt alles nichts, wenn du verlierst, ne. Dann redet man halt nicht viel darüber. Ansonsten, Leipzig fand ich auch sehr bemüht.
Leipzig hat ein sehr gutes Spiel gemacht.
Ja,
definitiv, ne?
Ich weiß nicht, was mit Sesko los ist. Ich finde, der ist irgendwie, ihm fehlt diese letzte Überzeugung in seiner Aktion, ne? Also hat man auch gegen die Bayern gesehen. Da hat er, glaube ich, zwar ein Tor gemacht, wenn ich mich nicht irre. Aber der hatte viele Aktionen, wo du einfach sagst, unglücklich. Ah, hier hat was gefehlt. So dieses, was Morata früher hatte.
Ja, so die letzte Konsequenz.
Genau. Aber ansonsten haben die ein geiles Spiel gemacht. Ich fand auch gut gegen den Ball gearbeitet und. Aber ja, sonst so großartig Spieler, weiß ich nicht. Tchouaméni kann man vielleicht erwähnen, der seit mehreren Wochen jetzt im Verteidiger
ist. Ja, genau.
Notgedrungen. Aber ja.
Aber vielleicht noch grundsätzlich, wenn wir die Spiele jetzt natürlich umdrehen, was glaubst du, wie gehen die Konstellationen aus? Also wer kommt weiter? Real Madrid zu Hause gegen Leipzig?
Ja, also wird Real höchstwahrscheinlich für sich entscheiden. Wenn nicht, ist absolutes Chaos in Madrid. Ich weiß nicht, ich gehe mal hier nach der Ordnung, die ich habe. Paris sollte das jetzt eigentlich wuppen, gerade aufgrund der Formschwäche von Real Sociedad. Ne? 2-0-Führung aus dem Hinspiel mitgenommen und ja, das.
Aber in Sociedad spielen sie, ne? Darf man nicht vergessen.
Nee, sehe ich absolut nicht. Dass
Paris zweimal Folge in der Liga auch nur unentschieden.
Alles gut. Ja, weil sie Mbappé auswechseln.
Zur Halbzeit.
Ja, weil er sagt, ja, wir müssen uns an die Zeit ohne Mbappé gewöhnen.
Aber check ich, er hat auch gesagt, wir werden besser ohne Mbappé sein, übrigens.
Nein.
Nein.
Aber ja, Paris wuppt das. Und erinnerst du dich an meinen Hot Take damals, wo ich meinte, ich kann einen sehr, sehr deepen Run von Paris sehen dieses Jahr?
Ja, ja.
Und es sieht gut aus.
Kaderbreite haben sie.
Ja. Ja. Stell dir vor, ja, nee, stell dir nicht vor, scheiß drauf. Bayern Lazio ist für mich absolut unberechenbar.
Ja.
Weil es kann mit einem Unentschieden enden und dann ist Lazio weiter.
Es hat auch Potenzial für so Verlängerung.
Ja, es hat auch Potenzial 5-4-0 Bayern, Junge, kommt mal wieder zu euch, Ding.
Ja, so dieses, aber nach 25 Minuten steht schon 3-0.
Ja, ja, genau, so die ganze Europa wieder so Dings sagen, ey, ich weiß nicht, was ihr gesehen habt, aber wir sind immer noch Bayern. So ja, ein Ding. Wenn ich mein Geld verwetten müsste, würde ich wahrscheinlich X1 machen.
1x, ja.
Echt? Ja, da sieht man, dass ich nicht tippe.
Ja, ist auch gut so. Auch niemals tippen, Leute.
Nee, aber ich würde halt sagen, entweder unentschieden oder Sieg Bayern.
Ja.
Aber dass sie verlieren nochmal, sehe ich eigentlich nicht.
Nein, nicht zu Hause.
City, Kopenhagen, braucht man nicht viel reden. Obwohl Kopenhagen sehr, sehr geil gespielt hat, Digga. Also mehr kannst du nicht raus.
Leidenschaft.
Ja, ackern, laufen, malochen, wie man auf Schalke sagt. Nee, Barca-Napoli. Das Spiel will ich sehen. Das Spiel.
Ja, will weil ich sehen. Jetzt verletzten De Jong, verletzten Petri. Boah, ich bin gespannt. Wie gesagt, Napoli jetzt langsam im Topspiel gezeigt, ey, wir sind langsam wieder da, war ja auch mit der Trainerkonstellation.
So schwach findest du Barca vielleicht nicht mehr auf die nächsten Jahre. Also so verletzungsgeschwächt und ohne Sechser.
Ich wollte gerade sagen, also an sich, Barca spielt nicht verkehrten Fußball aktuell. Ne, sie sind relativ solide im Grundkonstrukt.
Ich hatte ja auch mal analysiert in der Fussi-Werkstatt hier Expected Goals und so eine Sache. Ne? Also ja, ja. Die sind da eigentlich echt heftig
du
unterwegs.
Du spielst halt in Barcelona. Ich glaube, wenn du gewinnst, das kannst das Spiel gewinnen als Napoli über die Zeit. Und immer durch dieses Bewusstmachen, hey, wir haben da vorne mit einem Osimhen und einem Kvaratskhelia zwei Spieler, auf die müsst ihr ein Auge werfen und müsst dadurch defensiv euch auch immer wieder orientieren.
Ich glaube, sie müssen halt so ein bisschen drauf spielen, dass sie sagen, ey, Barca, egal ob das Hinspiel unentschieden ausgegangen ist oder nicht, sie werden vor den eigenen Fans irgendwann versuchen zu drücken. Und dann werden sich Lücken aufmachen.
Genau, deswegen mit der Zeit.
Genau, wenn du es schaffst, irgendwie einen Konter zu machen oder per Standard, Ecke, irgendwie zu einem Treffer zu kommen, dann hast du ihn richtig an den Eiern. Sorry für den Ausdruck, aber dann hast du ihn Ausdruck natürlich. Ich weiß nicht, ob ich Ausdruck gesagt habe.
Ich weiß nicht, vielleicht ist die türkische Version.
Ausdruck. Da hast du richtig an den Eiern und dann geht die Post ab. Übrigens auch bei Arsenal Porto. Porto aktuell ein gutes Spiel gemacht.
Ja, was war das?
Also in der Liga, wenn du schon über Napoli jetzt Topspiel sprichst, dann müssen wir auch über das Topspiel in Portugal sprechen.
Er ist so bodenlos.
Du meinst ja auch schon vor dem Podcast, ey, darüber möchte ich nochmal ein paar Worte verlieren.
Auf gar keinen Fall.
Dann schieß mal los, was war da zwischen Porto und Benfica los?
Ja, Topspiel. Porto gewinnt.
Topspiel.
Ich bin zur Hälfte ins Bett gegangen. Da stand es noch. Nee, ich bin zum 2-0 ins Bett gegangen. Am Ende war es ein 5-0.
Damn.
Gewinnt Porto zu Hause gegen Benfica.
Damn.
Aber gegen auch ein, muss ich sagen, dieses Jahr sehr schwaches Benfica auch wieder.
Ich verstehe nicht, warum. Also, wirklich. Ich check das
ich
mit,
kann dir sagen,
mit Verletzungen und so.
Wir haben keinen richtigen Stürmer. Es ist von der Aufstellung vom Spielstil.
Wer ist Kasper Tengstedt, Digga?
Ja, ist aus Norwegen gekommen.
Who did?
So.
Digga, die lassen Orkun auf den linken Flügel spielen.
Ja.
Lachfleisch.
Ausurnes spielt Außenverteidiger. Und ja. Der andere Außenverteidiger ist Innenverteidiger auch.
Morato?
Ja.
Otamendi, wieder klassisch, rote abgeholt in einem Topspiel. Ja. João Mario ist mittlerweile zentral,
ja.
Der auch ist ziemlich okay. Gut ist.
Ja, João Neves ist auch, das ist der Einzige, der ackert und alles gibt, ne? Dessen ja. Mutter ist auch gestorben übrigens vor
ja, Mann, und er ist voll jung, ne?
Ja, der ist, glaube ich, 18 oder so, 18, 19.
Ja, auf jeden Fall Porto, zum Thema warm geschossen, Galeno Doppelpack, absolut, ja. Hast du schon erwähnt, dass er echt stark unterwegs ist. Ich kann hier wirklich ein Upset sehen, wäre natürlich lustig, das würde so gewissermaßen so die letzte internationale Historie von Arteta bestätigen und er muss das langsam brechen, weil die letzten 4-5 Jahre, wenn die international gespielt haben, ne, auch in den anderen Pokalen, hat er einfach Spiele hergegeben, wo du gesagt hast, Digi, darfst du auf keinen Fall verlieren.
Und man muss sagen, Porto mit deren Trainer, die können auch, ne, eklig. So, das muss man auch sagen. Aber eigentlich, du musst als Arsenal musst du 3-0 gewinnen.
Unterm Strich, ne, hast du halt wirklich nur Kopenhagen, wo du sagst, das ist ein besseres Los. Und damit meine ich nicht, dass Porto schlecht ist. Porto ist genau dieser Typ von Team, wo du sagst, boah, eklig zu spielen, weil du kannst sie nie raten.
Ja.
Also du wirst, egal wie du sie ratest, du underrated
sie immer. Weil sie stehen auch in der Liga auf Platz 3, ne? Sie sind jetzt nicht so der Leader in Portugal.
Und das meine ich halt, das, was noch im Raum stünde, wäre PSV Eindhoven, die dieses Jahr einfach ungeschlagen sind.
Mhm.
Leipzig, Napoli, die ein bisschen schwächeln, Lazio und Real Sociedad.
Ja, und Inter Atletico geht auch noch alles, ne? Also muss man auch
sagen. Aber ich meine so von den, in Anführungsstrichen, schlechteren Teams, die dich hätten treffen können, so. Und vielleicht waren sie sogar mit einem in der Gruppe und deswegen konnten die. Auf jeden Fall, Arsenal muss do or die, wenn ihr das nicht geschissen bekommt, Digga. Ihr werdet, das, was ich mit HSV-Virus meinte, werdet ihr sonst selber nicht los. Dieses, dass ihr einfach nicht Pokale gewinnen könnt oder einfach nicht die wichtigen Spiele wuppen könnt, wie letztes Jahr, als ihr einfach den Titel hergegeben habt. Also irgendwo müsst ihr jetzt den Durchbruch machen, sonst, Digga, der Zug fährt auch irgendwann ab.
Da sind dann halt die Führungsspieler wie ein Ödegaard, ein Saka.
Die sind gefragt. Auch die in der Abwehr. Du musst da einfach auch mal irgendwie Akzente.
Gabriel.
Genau, musst du setzen. Und das sind ja, Saliba und Gabriel sind Leute, die per Standards immer treffen können.
Ja, yeah, crazy.
Aber ja, das Spiel für mich, was ich am meisten feier, das Matchup Atletico gegen Inter Mailand.
Das ist so ein Kampf.
Ich bin Sympathisant von beiden Teams. Ich liebe Inter Mailand sowieso. Atletico, wenn man mich fragt, ey, für wen würdest du routen in Spanien, sage ich Atletico. Und Inter ist für mich sowieso so eine langjährige Dings. Love Story. Und es freut mich halt, dass sie aktuell wirklich wieder an alte Zeiten anknüpfen können. Hinspiel war, was war das? 1-0 für Inter. Genau, durch Arnautovic. Ziemlich
dominant gewesen, aber
ich sehe auch, halt das Mittelfeld so absolut dominiert.
Es wird auch so bleiben, glaube ich, dass Inter das macht.
Es fehlt halt ein Hakan jetzt.
Ja, aber bei Atletico fehlt halt auch ein Griezmann. So, ne? Das finde ich, der Punkt ist schon stärker zu spüren. Inter Mailand ist so ein starkes Gesamtkonstrukt.
Ja.
Die sind schon, obwohl Fratesi jetzt auch verletzt ist, ne?
Und dann haben wir noch Dortmund gegen PSV Eindhoven.
Zu Hause müsste Dortmund das machen.
Eigentlich ja, aber ich sehe da auch einfach so einen klassischen Dortmund.
Obwohl in der Champions League haben sie immer solide gespielt, muss man auch sagen.
Ja, dieses Jahr war was ja immer. Also Eindhoven, ganz ehrlich, Eindhoven ist für mich so ein Team, wo du sagst, ey, wie sind die jetzt im Viertelfinale gelandet?
Ja.
Also original so ein Team, was da landet.
Ja, ja.
Also deswegen, ich würde da noch nichts in Stein meißeln. Ich hoffe natürlich, dass ein deutsches Team weiterkommt. Das ist gar keine Frage. Aber ja, dann hätten wir das auch und können weiter in deine Gerüchteküche.
Yes. Romaros Gerüchteküche. Ich habe hier ein paar Gerüchte und zwar Eberechi Eze hatten wir ja schon im Spiel gehabt. Soll jetzt auch bei Tottenham auf dem Zettel sein.
Nee, fühle ich nicht.
Fühle ich auch nicht, finde ich.
Also ich fühle Tottenham nicht. Ich finde das jetzt so ein Projekt, wo du sagst, okay, Reißleine gezogen, wir starten komplett neu. Und dafür Harry Kane weg, Eric Dyer weg, der eine mentale Säule war.
Könnte so eine,
weg.
Könnte die Ära Arsenal erweitern, so vom Spielstil und Typ.
Wobei, warte mal, die haben James Maddison, Digga, wäre schon pervers.
Ja, an sich, ja.
Okay. Ich glaube, ich könnte mich anfreunden. Doch, ich könnte mich anfreunden. Wär nicht meine erste Dings.
Wahl.
Aber,
Man muss auch Thema cool. Verletzungsanfälligkeit, ne, bei ihm. Tottenham hat auch immer Verletzungspech, weiß nicht.
Ja, weil das schlechtes Omen oder was.
Ja. Safe. Dann haben wir ein Top-Transfergerücht, Choupo-Moting zum FC Barcelona.
Die wollen jetzt deutsche Säule mit Hansi Flick und
Choupo. Hansi Flick, und Lever.
Und Gündogan und Ter Stegen.
Und Kimmich ist ja auch im Gespräch.
Okay, dann würde ich schon fühlen, Digga. Wenn man die ganz alt Bayern abkauft.
Okay, auf einmal Ribéry und Robben kommen wieder.
Boateng. Ja, nee, okay, so. Kann man zur Kenntnis genommen
auf den. Daichi Kamada, der bei Lazio nicht zum Zug gekommen ist.
Verstehe ich nicht.
Die ersten Spiele ja, aber dann gar nicht mehr. Soll zu Gladbach eventuell wechseln.
Fühle ich.
Wäre ein guter Transfer, meiner Meinung nach. Weil ich glaube, Kamada der ist ein
Top-Kicker, Mann.
Der in der Bundesliga wird der wieder zersiegen. Dann haben wir Lacroix von Wolfsburg.
Viele underraten Lacroix,
ja,
weil er so früh in der Bundesliga schon Stamm gespielt hat und dann hin und wieder mal seine Aussätze hatte mit roten Karten oder letzter Mann
oder so, ne?
Und hier Elfmeter und. Aber der Typ ist ein echt ordentlicher Kicker. Und der hat jetzt mächtig Erfahrung gesammelt über die letzten Jahre. Ich könnte ihm langsam aber sicher so einen
nächsten Schritt ja. Und das wäre ein vernünftiger
Top-Team zumuten.
Ja, zu Milan würde passen.
Gerade bei Milan, ne? Also da ist die Innenverteidigung ja auch in so Umbruchsstimmung, sage ich mal. Ne? Also du hast natürlich so Säulen wie Simon Kjær und so weiter, aber du hast halt auch Spieler wie Malik Ciao und so. Also
ja, ja.
Kannst da langsam aber sicher so die jüngeren reinkommen
ja,
lassen.
Gerade Franzosen rotieren. Bei Milan immer wieder gewesen, auch in der Vergangenheit. Ne? Maxès hatten wir jetzt, Hernandez und so.
Manja.
Also Manja. Also das würde sehr gut passen, meiner Meinung nach.
Ich habe letztens, oh, war das heftig, ein Reel von Philipp Maxès gesehen, ne? Bruder, wenn du den Jugendlichen sagen würdest, Digga, der Typ ist Zehner gewesen oder Stürmer, rechts außen, links außen, würden sagen, boah, heftig, Digga, was sind deine Karrierestatistiken? Würden googeln und dann kommt Innenverteidiger raus, wir würden Knacks bekommen. Was der für Tore gemacht hat, ne? Von Volleys, Distanzschüssen bis natürlich dem legendären Fallrückzieher,
ja,
den er, glaube ich, zweimal sogar gemacht hat, ne? Also was der für Dinger gemacht hat, heftig, heftig.
Ja, ja. Dann haben wir noch Leon Goretzka zu Juventus Turin.
Typischer Juve-Scouting-Job, Digga. Mittelfeldspieler, ja, die alles und nix können.
Ja.
Original, also du hast nicht Archetype-Abräumer, Archetype-Spielmacher. Du hast, er kann ein bisschen abräumen, er hat ein bisschen Physis, er kann ein bisschen nach vorne, aber er kann gar nichts. Perfekt. Typisch Dings.
Ich sag dir eine Sache, ne, wo Leon Goretzka richtig aufblühen würde, nochmal.
Bruder.
Inter wäre
er. Boah, dankeschön. Wollte ich auch sagen. Darauf gibt es einen Handschlag.
Yes.
Ja, und dann gibt es noch ein Bayern-Gerücht.
Genau. Und zwar Antonio Silva von Benfica Lissabon als Innenverteidiger. Junges Talent, viel wert.
Ist bitte nicht.
Interessant, aber
bitte nicht.
Würde ich ihm auch nicht empfehlen.
Also ich würde Antonio Silva lieber RB Leipzig empfehlen, als zu den Bayern zu gehen.
Das ist zu teuer.
Ja, nee, ich sag nur. So als Spiel Idee.
Ich würde den auch, ja. Er wird wahrscheinlich von einem großen Team gekauft werden.
Er ist der perfekte Real Madrid-Spieler, seien wir mal ehrlich.
Findest du?
Also auf seiner Stirn steht Real Madrid schon tätowiert, ich
echt?
Bin ehrlich. Ja,
Menü will ihn auch haben, ne?
Digga, wenn er zum Menü kommt, ich mache hier Flickflack im Podcast, ich bin ehrlich.
Geil, Digga.
Habe ich noch nie geschafft,
aber
ich würde machen, Digga. Aber
wir gucken auf Kreuzi dann noch.
Aber
ne?
Ja, nee, Antonio, Antonio Silva ist echt ein heftiger Kicker.
Ja, ist viel Potenzial, hat auch Führungsqualitäten.
Ja.
Wir steppen rüber, das war's von meiner Gerüchteküche.
Ja, hallo. Und da, haben wir so ein bisschen was aus der Community. Mika Ünver, Shoutout an dich. Ein sehr, sehr sympathischer Typ.
Ja.
Ne? Checkt ihn ab. Er ist auch gefühlt, er ist überall dann. Bei jedem Event, bei jedem Konzert gefühlt. Und Leute geben auch ständig Shoutouts. Deswegen auch von uns natürlich Shoutout an dich, Mika. Fenerbahce wird Conference League Sieger. Er sagt, sehr schwer und glaube nicht wirklich dran, aber Hoffnung ist da. Und kadertechnisch ist Fener, glaube ich, mitunter eine der besten 7-8 Teams. Muss man jetzt gucken, was das los sagt. Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm.
Ich guck kurz, warte.
Aber Fener an sich natürlich eine überragende Saison gespielt. Die Hardcore-Fener-Fans werden natürlich hier und da, sicher und meinen Freunden, Kritikpunkte an der Rotation finden und warum das und
Union,
warum dies.
Gegen Union Saint-Gilloire.
Genau, stimmt. Ja, die ist natürlich kein einfaches Los, bin ich ehrlich, aber ist auf jeden Fall machbar. Und da muss man sich auch langsam aber sicher mit diesen Teams messen. Und ich denke, es ist auf jeden Fall möglich, aber da sind einige englische Vertreter, wo ich sage, die haben natürlich bessere Chancen.
Aston Villa haben wir noch, ne?
Apropos, nächster Punkt von Cartman Bra 63. Douglas Lewis von Aston Villa, momentan der underratedste Spieler, Fragezeichen.
Also Top 5 underrated Spieler oder Top 3
safe.
Ist das safe.
Safe. Weißt du was, erinnere mich mal dran, ich mache nächste Woche eine Top underrated Liste, wo ich sage, ey, das ist ein Spieler under the radar.
Hallo, das hatte ich als YouTube-Video-Idee.
Ja und?
Ja und?
Lass mich doch.
Egal, ich mach trotzdem.
Nein, kann sich ja ändern. Aber ja, gehe ich absolut mit, der hat auch die letzten Wochen über einige Spiele selbst entschieden. Ne? Also er trifft viel, aber selbst wenn er nicht trifft, das ist so ein Typ Dynamo, ne? Kann so alles, ist extrem dynamisch, gefällt mir. Dann, Pavlik.Paule, BVB entwickelt sich rückwärts, Terzic muss weg, umso schneller, umso besser. Also je schneller, desto besser.
Ja.
Sag mal, hier bei uns. Sag ich, Digga, ey, Terzic, so, die fühlen ja, dass so unser Typ, unser Junge, unser Mann, der ist so, hat sich hochgearbeitet, hat durch und durch BVB-Mentalität, dies, das, aber ey, er erreicht das Team nicht. Und die Spielphilosophie ist auch, weiß ich nicht. Er ist so wie Tim Walter beim HSV gewesen. Du hast Ergebnisse, aber du hast auch nichts. Hm. Es ist so, manchmal hast du das, manchmal hast du das, manchmal lässt du Punkte liegen, manchmal wieder hoch, richtig geil. Digga, wenn man sich mit diesem Durchschnitt zufriedenstellen möchte, dann kannst du mit Terzic die nächsten 6 Jahre durchziehen und dann hast du vielleicht 1-2 DFB-Pokale gewonnen, aber mehr sehe ich da nicht mit ihm.
Ja, ich auch, bin ich ähnlich.
Also vielleicht wird es auch langsam an der Zeit, mal bei einem Trainer in Dortmund nach einem Namen zu gehen und zu sagen, ey,
José.
Wir haben gesehen, ja, José Mourinho hat Tottenham und AS Rom übernommen. Warum nicht Dortmund? Warum sollte ich mich als Dortmund nicht auf diese Höhe begeben oder mich kleinreden, so, der würde nicht kommen. Doch, kommt er. Was mit einem Conte? Was mit solchen Namen? Checkst du, also einfach mal ein bisschen mutiger jetzt sein, neuen Trainer und frischen Wind. Genau, danach Caleb Bassi, Real baut Galacticos 3.0, mögliche Auswirkungen auf La Liga und Barca.
Das ist, ja, Barca hat dadurch noch mehr Druck, ne, in einer Situation, wo sie das nicht gebrauchen können, ganz klar. Ich, ne, wenn Mbappé jetzt dann final kommt, dann wird es halt dunkel werden können. Dann musst du für den richtigen Trainer auch haben. Ja. Weil Ancelotti macht nur bis 26. Ich glaube nicht, dass er da verlängern wird. Und dann, das ist die entscheidende Frage. Findest du einen Trainer, der das handeln kann? Und das war schon damals eine Schwierigkeit.
Wie gesagt, du brauchst erstmal Spielermaterial, damit du einen Trainer wirklich alles an Hilfe zur Verfügung stellen kannst. Weil ich sag's dir, Digga, Bayern und Barca ähneln sich so doll und Manchester United auch. Hast du einen vernünftigen Sechser, der abräumt, Digga, dann ändert sich schon 40% der Leistung des Teams. Aber ist nur meine Meinung. Wir haben dann noch ein paar Takes, die ratter ich einfach mal durch. Pogba ist das größte französische What-If, sagt S.H.27.
Ja, schalten sich einige mit Ben Arfa noch vielleicht, aber genau. Ich sehe es ähnlich.
Dann haben wir Daniel Malin ist ein Top 15 Flügelspieler, sagt Elias Malik. Aktuell formkurvemäßig können ich mitgehen, ne? Aber
Top 15, ja.
Ja, würde ich schon mitgehen, auf jeden Fall.
Obwohl, ich muss sagen, er überzeugt mich noch nicht so, dass ich sage, ich sehe ihn bei einem Top-Team, ne?
Nee. Also der wird aber auch wechseln, ne? Gab jetzt zuletzt
erst, so ja, berichtet. Erst so Milan oder Atletico oder so, ne?
Ja, übrigens auch, es gab noch eine Sache zu Brahim Diaz. Voll off-topic, aber vorhin hatte ich den Namen nochmal gelesen. Der hat sich jetzt für Marokko entschieden.
Ja, genau, scheinbar. Stimmt.
Genau, Joel sagt noch, der BVB wird in der nächsten Saison mindestens wieder zweiter Platz werden, würde ich mir wünschen. Auch noch eine BVB-Sache von Elias. Ryerson ist nach Frimpong und Grimaldo der formstärkste Außenverteidiger der Bundesliga. Könnte man mitgehen, wobei man auch Ian Marzen dann einbeziehen Marzen muss.
Brutal.
Genau, dann hat Caleb auch gesagt, ihr bekommt einen Sohn und dürft euch aussuchen, nach welchem Spieler er kommt.
Jude.
Digga, dann ist er nur am Fluchen, das weiß er.
Ist okay.
Kriegst du Probleme.
Aber er ist sehr erwachsen schon in jungen Jahren.
Bro, wenn ich...
Und sieht gut aus.
Wenn ich einen Fresh Sohn hätte, Digga, ich würde sagen Thomas Müller.
Auf gar keinen Fall, Digga.
Safe, Digga, ist der lustigste Spieler.
Naja, auf gar keinen Fall.
Nee, aber ich glaube so, meine Kinder werden so vibe-technisch Goretzka. Ey, also Goretzka privat.
Ja, oder Mats Hummels.
Ja, genau.
So richtig bodenständig.
Ich finde das richtig sympathisch, ne? Also so sehr ich auch Goretzka kritisiere so manchmal, ich finde den als Typen richtig geil.
Ja, ist herausragend.
Genau, wir haben noch ganz, ganz viele Sachen. Ich werde jetzt nicht alles durchgehen können, aber Shoutout an Nakama Kitchen, Chris, Els, Anil sowieso, sagt Schiris in Spanien auf Koks, Ivan, Shoutout, Stevic und so weiter, Nikita, ihr wisst Bescheid, Theo, ganz, ganz viel Liebe an euch alle und die ich nicht genannt habe.
Yes.
Und ja, ich würde sagen, langsam aber sicher sind wir am Ende angelangt. Wie immer, Shoutout an jeden einzelnen Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst gerne eine Bewertung da und teilt den Pod mit euren Freunden. Langsam aber sicher werden wir auch mehr in Richtung EM-Vorbereitung machen. Und genau, Rommel, das war's von
Stegelobster.
Das Beste vom Besten. Ciao und tschüss.
Peace, Leute. Bis zum nächsten Mal.